Ganz ehrlich.
Ich wohne hier in Hamburg. Ich glaube doch wohl nicht, dass ich nach einem Zorn fahre und arbeite.
Ganz ehrlich.
Also ich meine, die ist arschnell. Die alte Spinne.
Ganz ehrlich.
Ja, ich muss sagen, ich wusste schon vorher, dass er definitiv ballern wird.
Ganz ehrlich.
Ich nehme diesen Preis nicht an.
Wie kann man so dumm sein?
Das ist ein bescheuerter Feiertag. Pfingsten. Was ist das überhaupt für ein Feiertag? Was ist das überhaupt für ein Tag? Weiß keiner. Aber wir sind da, immerhin. Hallo, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig bei Spotify. Begrüßen Sie bitte mit mir. Er hat schon leicht ein Sitzen. Er ist in Hamburg. Er ist gestresst. Sprechen Sie ihn nicht drauf an. Hier ist für Sie Olli Schulz.
Stimmt, genau Olli. Alles, was du gesagt hast. Danke, Jan. Danke für dieses Introducing. Herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal zu einer neuen Ausgabe Fest und Flauschig. Titel der heutigen Sendung von Jan Böhmermann.
Milchreis und Bier ist der Titel der Sendung. Ich muss nämlich gestehen, die Sendung begann damit, dass ich mich, also das ist wirklich noch nie passiert eigentlich, dass ich mich verspätet habe zur Aufzeichnung. Ich hatte aber so einen derart mördermäßigen Hunger und in meiner Junggesellenwohnung hier ist nur ein Tütchen Mondamin, gibt auch andere Firmen, zum Beispiel Müller und so, Milchreis ein Tütchen gewesen. Und das habe ich mir ganz schnell noch aufgekocht und habe dann aber gedacht, Mensch, was trinkst du jetzt? Da hatte ich nur noch ein Bier im Kühlschrank und habe jetzt tatsächlich Milchreis und Bier in mir drin.
Ja, eine ist eine doofe Mischung.
Ganz doofe Mischung.
Ich bin aber heute an deiner Seite. Ich trinke nämlich auch ein Bier. Ich habe eben schon in der Sonne ein Wodka-Lemon-Alkopop-Getränk von der Tanke mir reingezischt. Und ich sagte, Jan, wenn du in der Sonne sitzt, das wirkt ja gleich doppelt so gut, ne? Das ist ja wirklich, in der Sonne hast du sofort ein Sitzen. Du bist noch bei Bier. Du bist noch nicht angekommen bei diesen Mischgetränken. Das kommt jetzt in den nächsten Jahren auf dich zu.
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt tiefer eingehen möchte in diese Alkoholwelt. Ich soll dich nicht ansprechen auf die Sachen, will ich auch gar nicht machen, auch vor allen Dingen, weil letztes Mal das dazu führte, dass die Boulevardpresse wieder Sachen geschrieben hat. Wir sind
über das Boot, über unser, genau, ja, wir sind momentan wirklich, es ist unglaublich, dass diese Sendung von so vielen Boulevardblättern gehört wird und die sich Sachen rauspicken und das dann irgendwie veröffentlichen. Und daran denke ich halt nie, wenn wir diese schöne Sendung machen, Jan. Ich denke, wir sind ein kleiner anonymer Kreis von vielleicht ein paar tausend Leuten, die sich das anhören. Jan ist schon wieder am Sprayen. Und dann muss ich sowas lesen. Ich habe natürlich ein bisschen lapidar gesagt, das Boot ist nur noch ein Scheißhaufen. Ja, es ist wirklich tatsächlich eine ganz schöne Baustelle. Und wir sind angewiesen auf Hilfe. Wir suchen immer noch einen Sandstrahler beziehungsweise einen Eisstrahler. Vielleicht haben wir ihn jetzt. Und das ist jetzt auch hinfällig, wenn ich das erzähle, weil wir zeichnen heute wieder ein paar Tage vor der Ausstrahlung auf. Aber wir sind momentan wirklich hart am Kämpfen. Finn genauso. Finn und ich, wir sind da. Ich bin heute extra hergefahren, wollte zurückfahren nach Berlin. Hat alles so lange gedauert. Jetzt bin ich hier in meiner kleinen Künstlerwohnung in Altona und freue mich mal ganz kurz nicht über dieses Boot zu reden, weil ich das gerade drei Stunden gemacht habe. Kurz nochmal an alle Boulevardblätter, es ist kein Scheißhaufen, es ist einfach eine wahnsinnige Rostlaube und wir sind zwei ahnungslose Typen, die sich ein Hausboot gekauft haben und eine tolle Idee haben und wir würden das gerne umsetzen und wir werden niemanden damit, ich will den alten Gunter Gabriel Fans nicht wehtun, ich will auch niemanden irgendwie, das ist einfach unsere kleine Idee, die ich gerne in der Öffentlichkeit teilen wollte und alles Weitere wird sich jetzt rausstellen. Und ich halte euch gerne auf dem Laufenden, aber heute mal über andere Themen reden. Zum Beispiel, Jan, kleine Anekdote, gestern beim Eisladen gewesen, Mutter mit dem Kind hinter mir, mit meinen Kindern. Meine Kinder reden ja nicht im Eisladen, aber die Mutter hat mit dem Kind ein Gespräch geführt. Und zwar hat das Kind gefragt, es gibt ja Schlumpfeis, ist ja immer noch wahnsinnig beliebt, kennst du ja auch das blaue Eis.
Ja,
das Kind gefragt, ob es in der Schlumpfwelt auch Menscheneis gibt. Ja, ist jetzt nicht so eine spannende Frage, aber dann hat es gefolgt.
So Hautfarben, warum denn nicht? Klar.
Ja, und dann hat das Kind nämlich die Mutter gefragt, welche Farbe würde das denn haben, dann, wenn es Menschenei. Und dann kommen wir schon wieder hier in eine politische Sache, weil die Mutter hat aus dem Reflex, genau wie du, Menschenfarbe gesagt. Aber wir sind ja nicht nur weiße Mitteleuropäer, sondern gibt es dann in der Schlumpfwelt verschiedene Farben, habe ich überlegt, von Menscheneis oder gibt es so ein Mischmasch als Menscheneis? Verstehst du?
Ja, ach so, aber was wäre das denn für eine Farbe, wenn man alle Hautfarben aller Menschen zusammenwürfeln würde? Wie wäre das denn? Wäre das dann so ein Beige-Ton?
So gräulich, so ein blau-gräulich vielleicht, weil es gibt ja auch, ja, keine Ahnung, wie das
wäre. Da muss ich bei dieser Gelegenheit an Rotten.com denken, diese Internetseite aus den 90er Jahren, wo man so komische Zugunfälle gesehen hat, wo man so Menschenmatsche hatte, was am ehesten jetzt, glaube ich, zerfetztes Fleisch, was am ehesten so diesem Farbton jetzt nahe kommen würde. Aber interessant, aber gibt es ja auch unterschiedliche Schlumpfethnien. Gibt es vielleicht auch unterschiedliche Blauschattierungen bei den Schlümpfen?
Nö.
Also das hellblaue Schlümpfe
sind blau.
Ja, aber wer weiß es denn? Also die Schlümpfe, der jetzt zum Beispiel in Afrika, für die Afrikaner, die Menschen im Kontinent Afrika im weitesten Sinne. Oder sagen wir mal jetzt Namibia oder Kenia in Afrika, da gibt's ja sicherlich auch Schlumpfhefte. Sind da die Schlümpfe, wissen wir das? Gibt's da wissenschaftliche Erkenntnisse, ob die Schlumpfhefte da ein Schlumpfuniversum aufmachen, was auch da mit Schlümpfen arbeitet, mit einer anderen Hautfarbe?
Ich glaube, der Schlumpf an sich kommt aus Holland und hat dann vielleicht Kolonien gegründet in anderen Ländern und so.
Typisch
ist aber
Holland.
Eigentlich... Ja, typisch Holland, und ist einfach blau geblieben. Der Schlumpf ist blau. Ich glaube, egal, wo welche Region du ihn antriffst, aber der Schlumpf sieht ja die Menschen in verschiedenen Regionen. Sieht, es gibt dunkle Menschen, es gibt helle Menschen, es gibt
ja, aber
so ein
sieht
bisschen,
der Schlumpf das? Sieht der Schlumpf das? Oder sieht der Schlumpf nur den Holländer?
Oder meinst du, der hat nur Hundeaugen und kann nur einfarbig gucken, wie so ein Hund, der Schlumpf? Das ist auch wiederum eine Frage. Es sind so viele Fragen, die da jetzt aufpoppen gerade. Aber meine Frage war eigentlich, ob es dann beim Schlumpfeis verschiedene ethnische Eissorten geben würde. Also asiatisches.
Ja, also wahrscheinlich schon, je nachdem, also politisch korrekt. Also im Schlumpfkreuzberg zum Beispiel, da gäbe es eine ganze Theke mit ganz vielen verschiedenen Menscheneissorten, damit man, obwohl andererseits, da wird es wahrscheinlich auch Leute geben, die sich dann darüber aufregen, dass es überhaupt Menscheneis gibt, weil viele würden sagen, Menschen gibt's ja gar nicht. Was Richtiges.
Ja. Stimmt. Wahrscheinlich wäre das dann so, dann wird das alles. Nee, aber ich fand das eine kleine philosophische Minute im Eisladen. Damit wollte ich einfach mal die Sendung eröffnen. Jan, wie geht's denn dir überhaupt? Wir haben lange nicht über dich und deine Belange geredet.
Du, aber schön, also wie in so einer Beziehung. Ich beschwere mich ja gar nicht mehr. Ich will ja gar nichts mehr sagen, weil heißt hinterher wieder, Kultbömi macht sich wieder wichtig, er will sich wieder in den Vordergrund spielen. Ich halte mich ganz dezent zurück mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen. Ich lass dich einfach ein bisschen mal glänzen. Und mir geht's prima. Wenn es dir gut geht, geht's mir auch gut.
Danke, mein Schatz. Aber ich glaube, ich habe in den letzten Sendungen so viel gelabert, dass ich dachte, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe die letzten Sendungen irgendwie total viel geredet und würde gerne mal ein bisschen zurücktreten. Kann ich aber nur, wenn du auch irgendwie heißige Storys hast. Ja, ich wollte mich erstmal bedanken. Ich habe wahnsinnig viele Mails bekommen. Mir hat ein 26-jähriges Mädchen Feedback gegeben zur letzten Sendung und meinte, sie ist auch schon inzwischen pornomüde und findet es toll, wenn wir nur über das Essen reden. Es geht also nicht nur Leuten jenseits der 40 so, sondern auch jungen Leuten, dass sie schon pornomüde sind. Viele fanden das ein ganz angenehmes Thema in der letzten Sendung.
Ist das nicht erschreckend, dass das Internet uns so kaputt macht, dass wirklich junge Menschen, die ja wirklich oft nichts anderes
keinen Bock
haben,
mehr auf Porno haben, ne?
Als Geschlechtsverkehr, dass sie dann keinen Bock mehr darauf haben. Das ist ja wirklich furchtbar. Da macht man sich über die Langfristfolgen von Internet, macht sich die Pornoindustrie auch keine Gedanken. Und auch diese überall Verfügbarkeit von dieser Pornografie. Es ist wirklich...
Das ist wirklich das große Problem. Meine ersten Porno habe ich 1987 oder so bekommen, da war ich 14. In der U-Bahn, in der U2, aus dem Rucksack von Jane Schäfer aus meiner Klasse damals, der hat mir ein Porno, ich weiß noch genau, wie die beiden Pornos hießen. Der eine hieß The Best Girls of Porn und der andere hieß Die Aufreißer. Und das waren zwei Pornofilme auf einer VHS, die er mir geliehen hat. Und ich war so aufgeregt und bin zu Hause nervös mit dieser VHS-Kassette durch mein Zimmer gelaufen und wollte die unbedingt sehen. Meine Eltern waren aber so selten weg. Das war, ich weiß es noch ganz genau.
Schade, meine Eltern waren leider den ganzen Tag zu Hause.
Ja, aber pass auf, ganz ehrlich, das war einfach damals hard to get material. Also ich bin ganz froh, dass ich mit der Geschichte des Pornos aufgewachsen bin mit VHS. Dann später, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich in der Automatenvideothek, da konntest du am Automaten die Filme, die DVDs dir rausziehen. Und dann konnte man auch anonym Pornos sich da leihen. Und dann wollte ich mal einen zurückbringen und dann hat der Automat den nicht angenommen und meinte, bitte wenden Sie sich an die Verkäuferin oder an den Verkäufer. Und ich glaube, dann, das war wirklich auch, da hat man sich noch geschämt. Heute schämt sich ja keiner mehr dafür, dass er sich
niemand
ein Porno anguckt oder so.
Ja, ist wirklich ganz schrecklich. Ich muss dir gestehen, ich hatte am letzten Wochenende quasi was eigentlich dazu passt, also dem ganzen Überfluss, mal so ein bisschen was entgegenzusetzen. Das war ein langes Wochenende mit Brückentag. Also Himmelfahrt, ja. Vatertag und so am Donnerstag. Und dann war
bist du im Tiny House rausgefahren?
Ja, genau. Nee, du, ich habe Digital Detox gemacht. Digital Detox. Oh, die Kombination aus Bier und Milchreis ist wirklich scheiße. Weil ich habe das Milchreis zuerst gegessen, schön mit Kirschen und Zimt und Zucker. Und ich hatte so einen Hunger, dass ich Zimt und Zucker in der Milchreismischung gemischt habe. Also ich habe erst Zucker zwei Löffel und dann einen Löffel Zimt drauf und dann umgerührt und dann schön Schattenmorellen. Und dann habe ich jetzt aber auf diese Milchreisbasis Bier drauf und langsam frisst sich das Bier
das
da unten durch und blubbert.
Das passt, nee, das geht nicht. Passt auch einfach gar nicht. Weißt du, was übrigens auch nicht passt? Was ich nicht verstehe, morgens Leute im Hotel, warum man immer frisch gepressten Orangensaft und einen Kaffee trinkt. Das passt so auch. Ich finde, hast du gleich so einen alten faulen Lappen morgens im Mund, dass Leute das nicht begreifen, dass das eigentlich nicht, man denkt dann, oh geil, ich trinke Orangensaft, weil der ist gesund, da ist Vitamin drin. Und ich trinke Kaffee, weil das macht mich wach. Aber diese Kombination aus beiden Sachen schmeckt einfach und ist auch für den Magen, glaube ich, überhaupt nicht gesund morgens.
Also, ich trinke das eigentlich ganz gerne. Ich habe manchmal sogar die Angewohnheit, einen schönen Cappuccino und dazu noch eine Cola zu trinken, einfach um mir morgens den richtigen Kick zu geben. Und ich kann dafür morgens nicht so viel essen. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe das letzte Wochenende Digital Detox gemacht. Ich habe mich mal wirklich versucht runterzufahren, wie ich das normalerweise nur im Urlaub mache.
Für 48 Stunden.
Nee, also schon so diszipliniert Freitag bis Sonntagabend. Und das Tragische war, ich habe das so an der Reaktion meines privaten Umfeldes, die nämlich keinen Digital Detox gemacht haben, gemerkt, dass an dem letzten Wochenende ja die SPD komplett zusammengebrochen ist. Also Andrea Nahles ist zurückgetreten, nicht nur als Parteivorsitzende, nicht nur als Fraktionsvorsitzende, auch das Bundestagsmandat zurückgegeben, will wieder zurück in die Eifel und, keine Ahnung, Heuschippen und Plakate kleben oder sowas vor Ort im Ortsverein. Und ich habe das immer mitbekommen, dass alle hingen am Handy, alle haben so einen interessierten Gesichtsausdruck gemacht und alle wollten mich aber nicht quälen und haben gesagt, nee, ist nichts. Ich habe aber geahnt, dass was ist. Ich habe es trotzdem durchgezogen und habe ich am Montag.
Aber du hast doch erfahren, dass sie zurückgetreten ist, oder?
Das habe ich erfahren. Ich habe mich aber nicht weiter eingelesen. Normalerweise bei solch weltbewegenden Ereignissen hänge ich am Handy und bin da wirklich, ich sag dir mal ganz, ganz ehrlich, guck mal in meiner App, in meinem Betriebssystem, da kann man nämlich gucken, wie lange die Apps benutzt werden auf meinem Telefon. Nur mal, damit du mal einen Eindruck hast, wie meine Social Media, Social Media Dings Nutzung ist. Wo muss man nochmal drauf gehen? Bei Datenschutz? Nee. Hintergrundkontrollzentrum? Nee, auch nicht. Wo muss man denn drauf gehen, um zu zeigen, um zu gucken, wie Bildschirmzeit. Bildschirmzeit, pass auf, Bildschirmzeit. Ich zeig dir mal ganz kurz, ganz ehrlich, was hier steht.
Ja.
Wie lange meine Bildschirmzeit ist. Pass auf. Ich gehe jetzt auf die Apps. Hier ist das Telefon. So.
Na?
So. Das ist jetzt nur
7 heute, Stunden.
Ne? Nee, es ist nur heute.
Ja, ich glaube, das macht das Ding immer nur heute.
Letzte 7 Tage. Ich habe in den letzten 7 Tagen, aber wegen Digital Detox, das ist eine ganz niedrige Zahl für meine Verhältnisse, 16 Stunden und 51 Minuten Twitter aufgehabt. Also fast
in einer Woche.
Okay.
Ich habe immer noch kein Twitter und bin immer noch froh. Aber bei mir ist das anders als bei dir. Ich muss mich dazu nicht zwingen. Ich habe momentan überhaupt keinen Bock, zum Beispiel Instagram-Stories zu machen. Das ist immer bei mir so phasenabhängig, ob ich mich gerade der Welt öffnen möchte oder irgendwas zeigen möchte. Und jetzt gerade fühle ich, dass ich überhaupt keinen Bock darauf habe. Oder mache ich das einfach nicht.
Aber interessant ist, bei Instagram bin ich nur 2 Stunden und 30 Minuten gewesen. Also, aber normalerweise in einer normalen Woche sind es deutlich über 24 Stunden. Das ist meistens Lesezeit. Also ich lese dann Timelines oder Artikel durch und bleib dann in dieser Twitter-App. Und natürlich Posting zählt da auch mit zu. Aber es ist wahnsinnig viel Zeit. Ich glaube, so viel Zeitung lesen, wenn man jetzt Chefredakteur einer großen Zeitung wäre, wahrscheinlich ist das Lesezeit, die man sich dann auch nehmen müsste. Und was meinst du, wie lange liest Giovanni Di Lorenzo in der Woche Zeitung oder andere Sachen oder Internet?
Relativ lange noch. Jeden Morgen liest er eine Stunde Zeitung, glaube ich.
Aber meinst du, dass er in 7 Tagen auf 24 Stunden kommt? Ich glaube nicht.
Nee, kommt er nicht. Das ist aber auch so, ich kenne das ja bei dir, wenn du irgendwo sitzt und du hast gerade eine ruhige Minute, dann holst du das Handy raus. Es ist aber auch eine normale Sache. Ich glaube, dass man vielleicht echt muss man sich vielleicht tatsächlich zwingen eine Zeit lang. Ahnung, Jan.
Unsere Kinder werden uns das nachtragen. Ich glaube, unsere Kinder werden sich davon abgrenzen wollen. Und wenn
ja, habe ich auch schon gesagt.
Papa, das nervt total. Pack das Handy weg, wir wollen hier normale Sachen machen. Und ich glaube, dass das
wird uns auf die Füße fallen. Im neuen Buch von Jonathan Franzen, das sind nur Essays, da gibt es ein Essay, da schreibt er über ein Buch, das suche ich gleich mal raus. Also es ist eigentlich, sein Essay ist über ein anderes Buch einer Schriftstellerin, die schreibt, was das mit unserer Generation macht. Und das ist alles so schockierend gewesen, dass mir das wieder richtig Angst gemacht hat. Dass es einfach so ist, dass das in der Familie zum Beispiel, das Gespräch zwischen seinen Eltern und deinem Kind, wenn du da als Vorbild dein Handy rausholst und Desinteresse an deinen Kindern zeigst, dann werden deine Kinder dir das nachmachen. Es gibt nichts Persönlicheres und Wichtigeres, ganz ehrlich, das schreibt er da auch so, Wichtigeres und Persönlicheres für ein Kind in der Wachstumsphase, aufmerksame Eltern zu haben, die sich für dich interessieren. Das ist deine verdammte Aufgabe. Das muss ich mir selber auch immer sagen. Es ist nämlich nicht immer, es ist immer so geil, das alles zu sagen und schlau zu klingen, aber es ist nicht immer so einfach, das umzusetzen. Das weiß ich selber auch, ganz ehrlich.
Gerade wenn Andrea Nahles zurücktritt am Wochenende und man denkt, ich will jetzt schon mal lesen, was sie da, gibt's nicht mal einen O-Ton und mal ganz kurz gucken, was die alle dazu sagen und so. Aber ich habe wirklich nichts gelesen und bin am Montag dann auch ehrlicherweise total schwer wieder reingekommen. Also ich brauche da dann nicht nur Zeit zum Runterkommen, sondern auch Zeit, wieder reinzukommen und raufzukommen auf dieses Breakdancer-artige News-Karussell, was sich da dreht. Auch ohne meine Anwesenheit dreht sich das ja immer weiter. Das muss man sich auch mal wieder sagen, dass man denkt,
dass ich gucke manchmal einfach ganz normal auf Safari, gebe ich Twitter-Search ein und guck dann, was du so, damit ich so ein bisschen weiß, was du machst oder wenn Leute über Fest und Flauschig was schreiben. Aber in erster Linie ist das relativ langweilig oder es ist mir alles zu garstig. Es ist mir wirklich alles zu garstig. Hm.
Es macht doch wirklich garstig.
Max Gold hat gerade wieder ein Interview gegeben in der Süddeutschen. Hast du das schon gelesen?
Habe ich noch nicht gelesen. Ich finde es aber interessant, dass er sein Interview-Schweigegelübde einigermaßen aufgeweicht hat.
Mit über 60 Jahren hat er lange, lange Stand gehalten. Und ich glaube, dem geht es einfach darum, dass die richtigen Leute noch seine Bücher erreichen. So, ne? Und ich finde ihn ja toll, obwohl ich glaube, dass der genau von Typen wie mir sagt, das ist ein wahnsinniger Schwätzer und deswegen wird er auch nicht in unsere Sendung kommen. Aber ich lese den gerne. Ich finde den toll. Ich lese seit Jahren seine Bücher. Und er wird dann gefragt, warum er sich immer noch so verweigert mit Instagram, Twitter und Facebook. Und er sagt, was ihn daran stört, sind diese heftigen Reflexreaktionen auf allen möglichen Sachen. Er hat keine Lust, sich immer Reflexreaktionen auszuliefern. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Alles, was im Internet behandelt wird, sind zum größten Teil erstmal Reflexreaktionen. Und wenn du nicht sofort richtig handelst und nicht sofort sagst, bist du gleich ein Arschloch. Und das ist das große Problem. Diese Art von Kommunikation mag ich nicht. Wenn du was nicht verstehst, bist du auch gleich ein alter Mann, der die Welt nicht mehr versteht. Das ist auch interessant, ist mir aufgefallen. Das wird meistens von Männern geschrieben, die schon jenseits der 35 sind und auch ein bisschen Angst haben, dass sie eigentlich selber schon alt werden gerade. Und dann sagen die das anderen Leuten. Zum Beispiel wurde der Sänger von den Kassierern auch angemacht, weil er so ein bisschen kritisch sich über Rezo geäußert hat, von einem anderen Punk-Sänger und meinte, du bist doch ein reaktionäres Arschloch. Und dann gab es da gleich so eine unangenehme Situation. Dafür ist Facebook noch ganz gut, um sich unangenehme Äußerungen von Leuten anzugucken oder wie da auch diskutiert wird. Und ich bin echt froh, dass ich da nicht mitmache. Ganz ehrlich. Ich reg mich auch so schon genug über Sachen auf. Ich reg mich auch schon über Busfahrer auf. Da muss ich mich nicht übers Internet mich aufregen. Aber ich verstehe ja auch, dass du viel mehr in dieser Welt bist. Das war jetzt alles gar nicht so
verurteilend. Ist ja auch ehrlich gesagt, Musik ist dein Job und so im Inhalt schwimmen ist ja so ein bisschen mein Job so. Von daher ist das, glaube ich, nicht so wild. Ich habe mich diese Woche einigermaßen obsessiv um die Entschuldigung, das ist wirklich der Milchreis, drückt das Bier nach oben. Ist ja furchtbar. Mit so einem Milchreisabgang, Note im Abgang. Ich habe mich diese Woche einigermaßen obsessiv um die Facebook-Seite von meinem großen, man muss leider fast sagen, ehemaligen Idol Morrissey bemüht. Es ist mittlerweile eigentlich nur noch jeder Post ein Kampf gegen die Mainstream-Presse, von der er sich missverstanden fühlt. Er macht das, glaube ich, auch gar nicht mehr selber. Die Morrissey Official Facebook-Seite. Die musst du dir mal angucken. Er hat ja einen neuen Song, neues Album rausgebracht mit Coverversion. War schon bei Jochen Distelmeier eine beschissene Idee. Will ich nicht hören von Morrissey. Ist ja alles schön und gut und so. Aber will ich einfach nicht hören. Egal. Und auf der Facebook-Seite macht er sich total klein, indem er sich mit Journalisten kloppt, die völlig zu Recht ihn einfach ein bisschen anpissen, weil er wirklich so ein kleines bisschen Altersballer wird. Also so ein bisschen diese Eitelkeit, dieser Druck von früher ist irgendwie immer noch da, aber langsam merkt er, das verfängt nicht mehr so wie früher und dann fängt er einfach an, ein bisschen wunderliche Scheiße zu erzählen und schrappt halt echt so hart am rechten Rand entlang und findet das irgendwie cool oder so, weiß ich nicht. Und dann streitet er sich mit Journalisten vom Guardian bevorzugt und jeder zweite Facebook, what is the goal of the Guardian? I'm sure many of you may have seen this as it came out yesterday morning. Ich lese mal ganz kurz, das ist wirklich total geil, auch wie er sich die ganze Zeit beschwert. As one more in an endless string of related story from The Guardian. In some ways, it was nothing new. But in thinking about the whole matter a bit further, I asked myself, what is the goal of The Guardian? To see if they can ridicule M into retirement, stop him from having a livelihood, stopping from having fans. Have they been as hard on any other artists? I really don't know the answers to these questions and so on and so on. Also er beschwert sich über Journalisten, die ihn verreißen und ihn scheiße
finden. Ja, er ist einfach auch, wenn man sich ehrlich gesagt mit 60 Jahren noch damit irgendwie auseinandersetzt, dann bist du auch irgendwo noch nicht angekommen und bist immer noch ein garstiger Mensch. Da bist du nicht nur ein alter garstiger Mann, sondern einfach ein garstiger Mensch. Und
guck dir mal das Albumcover
und das,
an. Hast du es gesehen schon?
Mit
diesen komischen hitleresken Strahlen, die aus seinem Kopf rauskommen oder in seinen Kopf reingehen. Also ist ja ohnehin immer ein wahnsinnig narzisstischer Künstler gewesen, immer hat Gefallen daran gefunden, sich zu inszenieren. Aber das ist irgendwie so eine, ich will es nicht Hitler sagen, aber es ist eine totale Ich weiß auch nicht, was ist denn mit dem
los? Ich glaube, dass du dann, du kommst dann irgendwann in so eine Trotzreaktion. Erstmal findest du das doof und dann am Ende denkst du, ah, jetzt fickt euch alle. So irgendwie ist das wahrscheinlich bei dem. Ich habe auch keine Ahnung, wie man dem noch helfen kann. Vielleicht muss der irgendwie so ein Schlag im Leben, irgendwas passieren, wo der auf einmal merkt, wie wertvoll. Vor allem auch was für einen Künstler, wie viel. Also ich habe diese DVD zu seinem 45. Geburtstag, wo er in Manchester spielt. Und da werden so Leute vorher gefragt, was der dem bedeutet. Und du siehst ja Leute mit Tattoos von The Smiths und alles. Und denen bedeutet das so viel. Und der hat wirklich unglaubliche Texte geschrieben. Das muss man ja auch sagen. Und deswegen regt man sich überhaupt nur darüber auf. Ich glaube, auch viele von unseren Fest- und Flauschig-Hörern sind überhaupt gar keine Morrissey-Fans. Aber Jan und ich lieben den halt. Das ist halt, deswegen sind wir hier auch gerade so aufgewühlt bei dem immer noch. Aber ich glaube tatsächlich, das ist bei vielen Leuten so. Du wirst auf einmal so ein radikaler, wirklich Reaktionärer oder einfach nur so eine Trotzfigur, weil du irgendwie nichts gefunden hast, was dir vielleicht im Alter den Frieden gibt. Finde ich sehr schade. Den Frieden gefunden hat Rocky Erickson. Der ist nämlich gestorben mit 71 Jahren und ist einer der bedeutendsten Rock'n'Roller für mich gewesen. Kennt auch keiner. Hat bei der Band 13th Floor Elevators gespielt, war eine Psychedelic Band. Es gibt eine Dokumentation über den. Der hat wirklich ein hartes Leben gehabt, war lange in der Psychiatrie. Aber er hat eine Stimme gehabt, so beseelt und so unglaublich, dass ich zwei Songs von ihm, von seinem besten Album The Evil One, auf die Playlist packen möchte. Der erste Song wäre Two-Headed Dog. I was working in the Kreml with a Two-Headed Dog. Da redet er drüber, dass er im Kreml gearbeitet hat mit einem zweiköpfigen Hund. Total verrückt. Und das hatten die Foo Fighters gecovert. Könnt ihr euch bei YouTube angucken. Viele Bands lieben Rocky Erickson. Ich habe ihn leider nie live sehen können. Und der zweite Song heißt Night of the Vampire. Ist vom gleichen Album. Und wenn euch das gefällt und diese Stimme, die wirklich so unfassbar ist, dann zieht euch seinen Scheiß rein. Der hat auch viel komischen Kack gemacht. Aber Rocky Erickson mit 71 gestorben. Überhaupt ein kleines Wunder, dass der so alt geworden ist, weil der viel durchgemacht hat. Es gibt eine tolle Doku über den, wenn euch das interessiert. Also, hört euch das an, ist auf der Fiddy und Bumsi Playlist. Und Jan packt bestimmt auch noch was drauf.
Ja, ich packe zwei Songs von Morrissey drauf. The Lazy Sunbathers, das war mein Wochenende. Ich habe mich zum ersten Mal in diesem Jahr gesonnt. Ich habe mich einfach schön, ich habe in meinem Loft so einen wunderschönen Balkon. Und da kann ich jetzt nicht über die ganze Stadt gucken. Das ist mein Berlin, denke ich mir. Dann lege ich da auf dem Balkon, schau über die Stadt.
Und bist du braun? Wirst du braun?
Ich bin wirklich, ich werde super schnell braun. Ich sehe wirklich so schnell so braun aus, dass ein anständiger Schlumpfer heißt, also ein Eisladen von Schlümpfen, nicht weiß, welche Farbe das Menscheneis, also was von mir, meinen Antlitz quasi, welches, das müssen die ändern innerhalb von einer Stunde. Von hellweiß bis zu relativ dunkelbraun, ich werde super schnell braun.
Du bist der ultimative Mensch, bist du. Du bist einfach so ein Twitterwesen. Mann, Frau, dunkel, hell, man weiß es gar nicht mehr genau bei dir.
Ja, genau. Und The Lazy Sunbathers von Vauxhall and I von 1994 ist es, glaube ich. Und das ist einfach, die Welt geht unter und du liegst da und lässt dir die Sonne auf den Pelz scheinen. Dann würde ich noch einfach, weil ich es mir leisten kann, warte mal. Ach ja, genau. Ach komm, We Hate It When Our Friends Become Successful. Das ist, glaube ich, sogar ein Smith-Song von Beethoven Was Dead. Death. Beethoven Was Death. Ist, glaube ich, ein Smith-Song, den er dann gespielt hat. Irgendwann wieder. We Hate It When Our Friends Become Successful in der Live-Version von Beethoven Was Deaf. Das sind die beiden Songs, die ich mir wünsche. Und wir sind gleich wieder da und ich habe tatsächlich einiges auf dem Zettel. Wir müssen über Kurt Waldheim sprechen. Ein bisschen muss ich noch über Österreich sprechen. Ich habe ein paar Vorschläge zur Rettung der SPD. Das ist kostenloses, quasi mein Think Tank hat geöffnet und gleich gibt's kostenlose Tipps für Leute, die sie nicht haben wollen, weil sie es besser selber hinbekommen. Und vieles, vieles mehr hier bei Fest und Flauschig bei Spotify. Bleiben Sie dran. Milchreis und Bier ist der Titel an diesem Sonntag der Sendung. Yeah.
Hallo, mein Name ist Werner Cordes. Ich bin Schlangenbeschwörer, Exorzist und Vampirkiller. Tja, so ein Beruf kann manchmal ganz schön eintönig sein. Dann muss man sich zurückziehen, zu Hause neue Lebenskräfte sammeln. Deswegen gönne ich mir eine Runde Wellness für die Ohren und höre Fest und Flauschig mit Jan und Olli. Oh, geht schon wieder los.
Es ist Fest und Flauschig, es ist die große Travel-Sendung, die Reisesendung für alle Backpacker, für euch da draußen, egal wo ihr gerade seid, in Thailand, in Vietnam, in Kambodscha, ob ihr euch auf der anderen Seite der Erdkugel befindet, wir sind in eurem Ohr, wir sind dabei, wir sind eure Travel-Gefährten, egal wo ihr seid.
Eure beiden Travel-Pussys, genau.
Ja. Wir, liebe Grüße gehen raus, egal wo ihr seid, nach Süd, nach Ort, nach West, nach Nord, und es ist Fest und Flauschig Zeit. Und jetzt wisst ihr, ihr seid zu Hause. Da gab es mal diesen rassistischen Werbespot, kennst du den noch, wo jemand, glaube ich, durch den Nahen Osten läuft und überall sind die Leute stressig und dann steigt er in seinen Wagen und es war ein Mercedes und dann war der Slogan, endlich zu Hause. Da gab es ganz viel Ärger für. Kannst du dich noch dran erinnern, Lena?
Kann ich mich nicht dran erinnern, ich war wahrscheinlich vor meiner Zeit. Sag mal, Olli, ganz kurze technische Frage. Ich höre so Vogelgezwitscher aus dem Hintergrund. Kann das sein, dass dein Hosenstall auf ist? Mach dir mal bitte zu, ich höre die Vögel zwitschern.
Ja, aber die lasse ich heute auf. Es ist nämlich brüllend heiß hier. Was man hört, ist der charakteristische Hinterhof in Altona und natürlich mein Hosenstall, der auf ist.
Ja, Olli, ja, eine Sommerschwalbenfamilie in seinem Intimbereich.
Eine kleine Überraschung in der Hose. Ja, ich wollte auch noch eine Sache.
Stell dir mal vor, du legst dich hin auf eine Wiese in Berlin und wachst so auf und hast so eine Naturschutz stehende Schwalbenfamilie, hat sich in deinem Intimbereich eingerichtet und dann willst du aus ökologischen Gründen, aber auch aus ethischen Gründen natürlich die jetzt nicht vertreiben und dann sind die den ganzen Sommer da und legen Eier und brüten dann und wollen auch mal rein und raus zum...
Und dann kommen so Biotypen vom Prenzlauer Berg und füttern dich und sagen, ja, das machst du jetzt für die Vögel, du bleibst jetzt hier liegen, du bist ein Mahnmal und dann musst du da liegen bleiben im Mauerpark in Berlin und kriegst dann auch von Hipster manchmal so ein Chicken Wing im Mund gesteckt und in deinem, also diese Schwalbenfamilie, die da genau in deinem untenrum ist und du darfst ja auch nie, dich nie erregen, weil dann hauen die ab.
Und mit so Tierpädagogen gemeinsam, mit dem Bürgerzentrum irgendwie zusammen wird dann der erste Gehversuch unternommen. Jetzt probiert man es mal, ob das möglich ist quasi, dass die Schwalbenfamilie im Nest bleibt und trotzdem sich der Olli mal ein bisschen bewegen kann, weil es ja auch schlecht wegen Thrombosegefahr und so. Und dann wirst du so begleitet, gestützt von so zwei Sozialpädagogen und immer so mit Mikroskop zwei Umweltschützer, die vorne gucken, dass der Schwalbenfamilie gut geht. Stell mal vor, ist das schon mal jemandem passiert, dass sich eine Schwalbenfamilie eingenistet hat in irgendeinem Körper, in der Körperöffnung von irgendeinem Menschen? Falls ja, schreibt uns mal eine Mail, wir machen eine große Special-Sendung.
Genau, dann kommt ihr zu uns ins Studio und dann reden wir mit euch darüber. Das wäre mal was Ausgefallenes, genau. Also wer schon mal eine Schwalbenfamilie in der Po-Ritze hatte oder vorne rum, melden. Das finde ich auch
gut. Ich habe einen Vorschlag bekommen per E-Mail von jemandem, der uns quasi einen Vorschlag unterbreitet für eine Spezialsendung. Pass mal auf. Diese E-Mail kommt von, ich nenne die Namen mal nicht und auch die genauen Ortsbezeichnungen nicht, um es so ein bisschen zu anonymisieren. Auch die Kategorie Käse, also lieber Jan, lieber Olli, auch die Kategorie Käse findet bei euch regelmäßig Erwähnung. Und wie es der Zufall will, bin ich, Name in Klammern 35, handwerklicher Berufskäser. Gemeinsam mit meiner Frau werde ich in den nächsten Tagen auf eine Alm im Großwalsertal Vorarlberg, Österreich gehen. Bis Anfang September werden wir beide dort täglich circa 17 Kühe melken. Und vor allem circa, circa 17 Kühe? 16,4?
17,1? Kommen noch ein paar freiwillige Kühe von den benachbarten Feldern oder so.
Freiwillige Milchdienstleistende.
Ob es so Melker gibt, die Kühe so gut melken, dass die Kühe das immer wieder wollen, weil es so Melker
das rumspricht. Bei Tinder.
Das ist
rumspricht. Bei Rinder.
Bei Rinder, genau.
Der melkt so geil.
Ey, der melkt so geil ab, da musst du unbedingt hin. Versuch irgendwie deinen Hof zu wechseln, dass die so untereinander so, ja, ich bin jetzt auf dem Hof, hier wird viel krasser abgemolken und so. Und dass die für die Kühe das auch voll die schöne Sache ist.
Das müsste mal so ein Austauschprogramm, so eine Art Erasmus-Semester für Kühe, dass man mal so Höfe tauscht. Ich fand sie
ein Portugal. Halbes Jahr in Frankreich. Super gemolken. Ich bin so abgemolken worden in Portugal. Die haben einfach viel kleinere Hände, die können viel besser um die
Zitzen. Ganz anderer Grip.
Ganz anderer Grip. Die reden mit dir und so, ne? Bin ich reingegangen. Das wäre genau sowas, ne? Rinder gibt's bestimmt auch schon jemand, der so einen ähnlichen
Gag gebracht hat. Algorithmus. Pass auf, bis Anfang September werden wir beide dort täglich, also und seine Frau gehen ins Großwalsertal, werden dort bis zu 17 Kühe melken und deren Milch zu Bergkäse verarbeiten. Keine Gästebewirtung, keine Touristen, kein sonstiger Shishi. Die Herstellung des Käses erfolgt zu 100% handwerklich und mit Methoden, wie sie schon vor Jahrhunderten im Alpenraum praktiziert wurden. Kupferkessel über dem Holzfeuer, Weiterzucht der Käsemolke als Kultur. Guck mal, Kultur spielt eine Rolle, ist das nicht schön? Selbsterzeugtes Kälbermagenlab, das ist ja ein Teil von pürierter Kälbermagen, kommt dann da rein, damit das dick wird, glaube ich. Butter machen, Käsepflege von Hand. Wenn einer von euch oder ihr beide in den nächsten Monaten Zeit und Lust haben, würden wir euch ganz herzlich dazu einladen, uns auf der Alm zu besuchen. Ihr dürft dem traditionellen Handwerk der Almsennerei beiwohnen und natürlich auch das Endergebnis, den Käse genießen. Das Ganze ist von rein privater Natur und auch völlig ungefährlich. Da bin ich misstrauisch geworden. Das heißt, keine Presse, keine Zaungäste, keine Oligarchinnen.
wir würden wahrscheinlich dann zu zweit mit diesem Pärchen da auf der Alm rumhocken und nach einer halben Stunde merken, Alter, was war das für eine bescheuerte Idee? Und du hast bist genervt, weil es irgendwie nur 3G gibt da irgendwie auf der Alm und so.
Ja, und du nicht, oder was?
Wieso? Ich lade mir alles vorher runter hier, die geilen Serien und so auf dem iPad. Ich bin um 21 Uhr auf meinem Zimmer und habe alles vorher auf Amazon Prime und Netflix runtergeladen.
Was für ein Zimmer? Das ist, wir schlafen in so einer großen Holzkarte mit allen zusammen. Und dann nachts passieren Dinge, wo man dann denkt, hoffentlich ist es nur Käse gewesen, was da letzte Nacht passiert ist. Aber das ist doch wahnsinnig, dass du da Monate
Ja, eine Sache, die ich wirklich mir hart vorstelle, ich habe ja früher auf Tour, weil wir nicht so viel Geld haben, oft mit einem Mitmusiker in einem Bett geschlafen, im Doppelbett. Stell dir mal vor, wir beide müssten in einem Bett schlafen.
Unglaublich, wird nie passieren.
Ganz ehrlich, das ist eine der wenigen wirklich unvorstellbaren Sachen, dass wir zusammen in Urlaub fahren und so, kann ich mir alles vorstellen, wirklich. Aber zusammen in einem Bett schlafen, nee. Klingt
naja,
für mich
aber überleg mal, stell dir mal vor, ich trinke zwei Bier, bin lattenstramm. Du kommst schon mit zwei Bier rein und machst dann dich quasi aufs selbe Level und dann fallen wir einfach nebeneinander ins Bett, ein Wort gibt das andere.
Und hören noch Hörspiel. Ich höre immer Hörspiel zum Schlafen.
Hör noch eine Bibi zum Einschlafen.
Und Benjamin und eine Huibu.
Ja, ey, kennst du das, wenn man Hörspiel hört und dann wacht man mitten in der Nacht auf, das läuft irgendwie weiter, man hat noch so einen halben Ohrhörer im Ohr, die Ohren tun einem wahnsinnig weh, weil man das Kissen so komisch geknüdelt hat,
absolut,
dass es dann den Ohrhörer reingedrückt hat und man weiß gar nicht, wie spät das ist, wo oben und unten ist und man hört da irgendwie so Fetzen von irgendwelchen Hörspielen. Ich habe früher immer gedacht, dass man nachts unterbewusst so lernt, wenn man irgendwelche Sachen sich aufs Ohr gibt und hat dann teilweise
Lateinvokabeln und so. Meine Ohren sind schon von diesem ganzen nächtlichen Hörspielhören so verformt wie so ein UFC-Boxer, weißt du, die haben doch auch immer so Blumenkohlohren, Mann, die so auf die Ohren geprügelt kriegen. Meine Ohren sind, glaube ich, auch schon ein bisschen verformt. Wir haben darüber schon mal geredet vor Jahren und da hat mir eine Hörerin einen Link zu einem Kissen mit integrierten Mikrofon, Lautsprecher gegeben, aber das ist nicht das Gleiche.
Nee.
Ich will das direkt im Ohr haben. Ich will in dieser Hörspielwelt.
Und da muss man sagen, da kannst du mal, auch wenn du mich dafür zu Recht ausgelacht hast, weil ich ja auch vorher gesagt habe, dass es scheiße aussieht, aber dafür sind diese komischen drahtlosen Apple-Kopfhörer wirklich super, weil die kannst du, das ist wirklich die angenehmste Art, Hörspiel zu hören. Die gehen wahnsinnig schnell alle.
Die fallen raus aus dem Ohr.
Weil du so große Ohren hast. Weil du so komische Ohren hast.
Kann man die verschlucken, dass sie in den Mund fällt und das...
Nee, ich habe meine mit so Anglerleine gesichert, sicherheitshalber, dass man die wieder rausziehen kann, falls man die versehentlich verschluckt.
Na gut. Ja, ich bin einfach, also wenn wir zusammen im Bett schlafen, ich will das Hörspiel bestimmen, was wir hören.
Also, du hörst bestimmt Jan Tenner, da grusel ich mich. Jan Tenner oder irgendwie fiese He-Man-Folgen oder sowas, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe das Gespensterschloss von 3 Fragezeichen, wirklich 6 Jahre lang habe ich die B-Seite vor mir hergeschoben, weil ich mir nicht getraut habe, die Kassette umzudrehen.
Mit 18 zum ersten Mal, also wirklich, bei mir genauso, wirklich, war mit mega Ansage. Gruselig.
Erst die Pornos, dann das Gespensterschloss, B-Seite.
Ich glaube, ich habe wirklich zuerst ein Porno gesehen, ja, okay.
Lieben Gruß nochmal, nur kurz an die Senderei, also ganz tolle Idee, vielen Dank für die Einladung, aber wir haben die Zeit leider nicht. Und in Österreich ist ohnehin für mich zurzeit ein hartes Pflaster. Ich versuche das Land ein bisschen zu umgehen. Es tut mir ein bisschen leid und so. Was ich aber mal an dieser Stelle fragen möchte, der ehemalige Vizekanzler Ibiza-Kanzler, der HJ Strache, geht den Schritt nach vorne, jetzt erst recht, sagt er, hat, glaube ich, bei der Europawahl über irgendwelche merkwürdigen Schlupflöcher im österreichischen Wahlgesetz ein Mandat im Europaparlament gewonnen und verklagt jetzt die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel dafür, dass sie das Video, wo er sich um Kopf und Kragen redet und sein Land verscherbelt an irgendwelche Oligarchendarstellerinnen, verklagt SZ und Spiegel deswegen, weil die das Video veröffentlicht haben. Ich weiß nicht, auf welcher Rechtsgrundlage und wahrscheinlich einfach mal, um zu zeigen, dass er Kontra geben kann und sowas. Was ich mich aber gefragt habe, ist, wann ich denn verklagt werde. Also ich will mich da jetzt nicht aufdrängen, aber ich habe da schon eine gewisse Erwartungshaltung an den abgesägten Vizekanzler. Ich bin immerhin in seiner Abschlussrede aufgetaucht. Hast du das mal gesehen?
Nee.
Der hat in seiner Abschlussrede gesagt, hinter dem Video könnten eventuell internationale Geheimdienstorganisationen oder Netzwerke stecken. Und er würde gerne wissen, was Herr Böhmermann damit zu tun hat.
Wirklich?
Ich schick dir jetzt den Link. Dann kannst du es direkt einspielen oder so. Ich habe es gar nicht geglaubt. Wirklich Sechser im Lotto. Warte mal. Ich schick's dir gleich mal zu.
Es ist wirklich, wo dein Name überall auftaucht, Jan. Da.
Ja, ich halte auch das Mysterium weiterhin aufrecht. Ich verrate nichts, ich sag gar nichts. Hier, warte mal. So, ich habe es jetzt geschickt.
Schick mal zu. Spielen wir im späteren Verlauf der Sendung nochmal ein.
Wenn das technisch möglich ist. Wie er sich da wirklich mit käsigem Gesicht, mit bergkäsigem Gesicht um Kopf und Kragen redet. Und jetzt verklagt er die Leute, die quasi seine Gaunereien öffentlich gemacht haben. Sorry, Alter, aber was ist denn das für eine Attitude? Wenn du fucking Vizekanzler bist, dann musst du dich mal ein kleines bisschen zusammenreißen. Ich frage mich sowieso, wie das passieren konnte, dass sowas wie Rücktritt aus moralischen Gründen keine Kategorie mehr ist. Warum ist das? Warum treten Leute nicht mehr zurück, wenn sie Scheiße bauen? Das war früher doch immer so. Also wenn jemand Kacke gebaut hat, ist er einfach zurückgetreten. Aber jetzt, ich meine, irgendwie passiert
ja,
das nicht
wer
mehr.
Gibt das? Ja, Christoph Daum war der Letzte, der zugegeben hat, ja, war ein bisschen dumm von mir mit der Hartprobe. Seitdem hat das keiner mehr gemacht. Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, musste er auch eine Hartprobe abgeben hier, H.J. Strache? Weiß ich gar nicht, ob er da jetzt...
Nee.
Keine Ahnung, das möchte ich mich zuerst öffentlich nicht äußern. Aber ich erwarte auf jeden Fall...
Ab einem gewissen Punkt von charakterlichen Schwächen ist es, glaube ich, auch egal, ob du dazu Drogen nimmst oder nicht, wenn du scheiße bist. Also vielleicht ja, ist
was,
das da
was,
auch gar nicht...
Aber was glaubt er denn, was er damit bezweckt, jetzt irgendwelche Journalisten anzuzeigen, die ihren Job machen? Er ist doch derjenige, der verkackt hat. Was ist das für eine Taktik? Also Opfermythos nähren oder sowas.
Das ist
passend
der,
dazu.
Das ist, aber das machen doch alle, Kevin Spacey auch, der hat auch so ein weirdes Video vom Mona. Also alle Leute, die irgendwo auch, ich meine, du bist da auch so am Arsch. Ich muss auch sagen, für Andrea Nahles habe ich auch trotz alledem Empathie und das tut mir auch immer für Menschen leid, wenn die so scheitern. Auch also in Österreich, ich meine, da bist du mit 32 Jahren so weit gekommen und deine Karriere ist ruiniert zum Beispiel. Ne?
Naja, das nicht wirklich. Alles der wird mit möglicherweise mit absoluter Mehrheit im September, wenn jetzt nicht irgendwelche Videos von ihm rauskommen, die irgendwelche anderen Leute durchstehen. Wird der wiedergewählt, bin ich mir ziemlich sicher.
Meinst du?
Ich hab dazu, und das musst du dir wirklich mal angucken, bei iTunes kannst du es runterladen. Ruth Beckermann heißt die Filmemacherin, Aktivistin und Journalistin oder Filmemacherin, die vor vielen Jahren mit dabei war, als Österreich im Kurt-Waldheim-Prozess Protest versunken ist. Der ehemalige UNO-Generalsekretär war 10 Jahre lang als Österreicher UNO-Generalsekretär und wollte sich dann bewerben als Bundespräsident für Österreich. Dann kam aber raus, huch, Kurt Waldheim, ich glaube Jahrgang irgendwas in den 20er Jahren, hat für die Deutschen war nicht im Widerstand gegen die Deutschen, sondern war wie so viele Österreicher einfach voll mit dabei, hat irgendwelche Partisanenhinrichtungen beigewohnt zumindest, war an den Orten des schlimmsten Verbrechens zur Nazi-Zeit, hat aber das alles geleugnet und dann kam das irgendwann raus im Vorfeld des Präsidentschaftswahlkampfes, hat das der World Jewish Congress oder Jewish World Congress hat das rausrecherchiert, hat Akten herausgefunden und Kurt Waldheim wurde quasi damit konfrontiert, was er zur Nazi-Zeit gemacht hat. Und dann ist er im ersten Wahlgang mit 49% noch knapp gescheitert. Im zweiten Wahlgang hat Österreich ihn mit 53% trotzdem zum Bundespräsidenten gewählt. Und das war so eine krasse Geschichte, dass die USA den Bundespräsidenten von Österreich auf diese Watchlist gesetzt haben. Der durfte nicht einreisen, weil das Nazi-Kriegsverbrecher kategorisiert war. Und daraufhin wurde er in keinem westlichen Land für die Dauer seiner Amtszeit eingeladen als österreichischer Bundespräsident. Ich meine, das ist auch Österreich. Das ist Österreich vor 25 oder 30 Jahren gewesen. Das ist schon so ein bisschen krass, in der DNA des Landes drin. Und wenn wir mit Kollegen darüber reden, über dieses Österreich-Thema, muss man auch mal sagen, bemitleidenswertes Land, es ist halt ein 8-Millionen-Völkchen und die haben halt, die Personaldecke ist halt dünn. Und da müssen dann eben die Linken und die ganz Rechten zusammen irgendwie sehen, dass die Scheiße läuft. Und dann muss man auch mal ein Auge zudrücken, wenn einer mal versucht, da im Suff mal sein Land zu verkaufen. Ich meine, das war sicherlich das einzige Mal, dass er das versucht hat, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das zu seinen gängigen Geschäftspraktiken gehört. Der hat dem jemand Korruptionstropfen in den Drink getan. Das ist eine ganz spezielle chemische Flüssigkeit. Und wenn man die in seinem Drink drin hat, die sind geruchlos und geschmacklos, dann fängt man an, Korruption zu begehen. Im Rausch dieser Chemikalie. Das ist aber nicht der freie Wille. Das kann nicht sein.
Ja, aber
du hast mir überhaupt nicht zugehört. Ich erzähle von Kurt Waldheim. Der Film heißt auf jeden Fall Waldheim-Walzer.
Und wo gibt's den Film zu gucken?
Bei iTunes kann man ihn gucken. Ruth Beckermann ist die Frau, die den Film gemacht hat. Und Kurt Waldheim ist der Bundespräsident. Ist auch eine tolle, die Waldheim-Affäre, ein schöner Wikipedia-Artikel zum oberflächlich durchlesen. Und die ganzen wie der sich rauswindet, wie der die ganze Familie einspannt, für sich zu lügen. Und dieses Ding, was wir bei Coolen Kampfs Schuhe schon mal besprochen haben, dieser schönen Dokumentation, ja, die nicht
die ist auch übrigens auf, ich glaube, inzwischen auch auf YouTube gibt, glaube ich, ne? Falls Leute die immer noch nicht gesehen Glück haben.
Und diese nicht aufgearbeitete Kriegszeit und gerade in Österreich, das, glaube ich, bis zu dieser Waldheim-Affäre davon ausgegangen ist, dass es Opfer war von Nazi-Deutschland und nicht von vornherein direkt einfach mitgemischt hat bei der ganzen Scheiße. Den hat man so eine goldene Brücke gebaut nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die Alliierten gesagt, ja, ihr wart doch sicherlich auch Opfer. Und die Österreicher alle so, ja, wir waren auch alle Opfer. Wir haben diese SS-Uniformen und hier diese ganzen Sachen in Auschwitz und so, wo wir da gemeinsam gestanden haben, wir Deutschsprachigen, wir Deutschen, wir waren da auch Opfer. Wir waren da auch alle Opfer mit dabei. Das haben die geglaubt bis zu dieser Waldheim-Affäre und seitdem hat so ein bisschen so ein Aufklärungsprozess in der breiten österreichischen Öffentlichkeit eingesetzt. Aber dann am Ende reicht der Aufklärungsprozess doch nicht dazu, dass man denkt, Korruption ist eine Scheißidee vom Vizekanzler, sondern da wird jetzt erst recht gesagt und jetzt ist man auch dafür, dass man, dass der mal klagen soll gegen die Journalisten, damit die mal Angst bekommen davor. Ich bin mal sicher, bin mal gespannt, was dabei rauskommt und erwarte wirklich minütlich, dass er mich auch verklagt. Ich weiß nicht warum, aber oder wegen was, aber er wird.
Also du bist doch auch schon mal verklagt worden, oder?
Ich hab so einen Wanderstock, so einen österreichischen Wanderstock und da möchte ich mir die Strafeplakette auch noch drauf nageln. Da ist schon der türkische Staatspräsident und Vizekanzler habe ich noch nicht dabei, weißt du? Und das ist auch, weißt du, für die Einordnung, wo er so im demokratischen Spektrum steht, ist es vielleicht für ihn auch ganz schön, da mal zu gucken, auf welche, also wer so klagt und so.
Ja, ich hoffe, du wirst nicht verklagt. Ich habe keine Lust, schon wieder hier irgendwie mit dir schon wieder durch so eine Höllenzeit zu gehen, Jan. Wirklich.
Ach Mensch. Ja, aber ist doch letztlich, muss man auch mal sagen, es ist letztlich ein sag ich nicht. Ich finde Österreich auf jeden Fall toll und würde wahnsinnig gerne mal ein paar Monate 17 Kühe melken. Ob man da auf dumme Gedanken kommt mit dem Käse, ob man da mal irgendwie in die Suppe mal irgendwie einen Bimmel reinhält.
Ja, weißt du, was mich an dieser Sache nicht was mich an dieser Einladung schon mal nicht angetötet hat? Es gibt nur Bergkäse. Ich finde Bergkäse echt noch relativ langweilig. Es gibt so viele schöne Käsesorten, aber Bergkäse ist so wirklich so ein milder Mittelstandskäse, der mich nicht mehr Ich habe neulich einen Rosé-Camembert gehabt, der war 48 Monate in seiner eigenen Gülle ist der irgendwie geschmort. Der hat den ganzen Kühlschrank so dermaßen besetzt, selbst nachdem ich den aufgegessen hatte, war der noch mehrere Wochen einfach physisch spürbar, nur durch diesen Geruch. Das war so ein krasser Käse.
Und
ab da wird es erst richtig interessant. Ich gebe dir vollkommen recht, ich habe eben nur so halb zugeguckt, ich habe zugehört, Jan. Das liegt daran, dass ich das Jonathan Franzen Buch rausgesucht habe und noch diesen Abschnitt.
Du liest Jonathan Franzen, während ich dir gerade meine juristischen Überlegungen unterbreite, oder was?
Ich versuche, ein moderner Mensch zu sein. Mit einem Ohr höre ich dir zu, mit einem versuche ich, diese Zeilen zu finden, die ich vorlesen wollte. Es gelingt mir aber nicht, weil ich einfach, ich bin ein alter Mann. Ja, komm, hör auf, jetzt. So verlogen bin ich nie. Aber was mir gerade noch einfällt, ich bin heute mit dem Zug gefahren, mit dem ICE von Berlin nach Hamburg und neben mir saß ein Herr, vielleicht so mein Alter, ein bisschen älter, und der hat wirklich 90 Minuten das Bahnmagazin durchgelesen. Da habe ich mich gefragt, wie schlecht organisiert musst du als Reisender eigentlich sein, wenn du dich 90 Minuten während der Fahrt an diesem Magazin festklammert. Weil so viel geile Berichte sind da echt nicht drin. Und er hat wirklich voller Aufmerksamkeit dieses deutsche Bahnmagazin gelesen und nichts anderes gemacht. Der war besessen. Also ich finde, das ist ein Zeichen dafür, dass du dich nicht wirklich als Reisender gut um deine Reisen kümmerst. Weil du nimmst doch ein Buch mit oder hörst mal Musik. Aber dieses Magazin, der war da so vertieft, das fällt mir ein.
Das war das Problem in meinem Digital Detox am Wochenende. Ich hatte nichts zu lesen. Ich hatte wirklich ohne Scheiß aus irgendwelchen Gründen eine Gala und eine Bunte. Und ich habe da lange nicht mehr in diese Zeitungen reingeguckt. Und es war wirklich frustrierend. Ich lag auf dem Balkon, war zu faul, irgendwie rauszugehen zum Späti, um mir irgendwas zu holen, zu lesen zu holen oder ein Buch zu holen oder sowas. Hab eh im Loft ist wenig drin zu lesen, weil ich das normalerweise ja gar nicht brauche, weil ich so lange am Handy hänge. Und hab dann die Gala und die Bunte gelesen und hab mir, also muss man sagen, das Ranking, Bunte deutlich vor der Gala. Gala absolut, ich weiß gar nicht, warum es die Zeitung überhaupt noch gibt. Ich kann mich nicht
Bunte
mehr genau
Bunte ist viel
erinnern,
besser, aber Bunte war auch viel eigentlich besser. Bunte war auch immer besser. Meine Mutter hat damals noch, als sie noch Celebrity interessiert war, immer die Bunte gelesen und nie, und die aktuelle gibt es die noch, die aktuelle, aber die Gala gab es eigentlich bei uns nicht. Auch als sie frisch rauskam, das war glaube ich erst Ende der 80er, 90er, Gala gibt es noch gar nicht so lange. Nee, die Gala ist, genau, es ist wie mit dem Spiegel und mit dem Stern so ein bisschen. Also die Bunte ist der Spiegel der Celebrity-Zeitung. Kann man das so sagen?
Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, weil die beiden dann doch irgendwie so ähnlich sind. Nee, doch, kann man
schon sagen. Ich lese keine von beiden. Ich will nur eine Theorie aufstellen. Ich lese keine von beiden, also ich weiß das gar nicht.
Ich lese auch keine von beiden absichtlich, aber wenn man da jetzt nichts anderes hatte, ich durfte nicht, weil ich es mir selbst auferlegt habe, aufs Handy gucken und habe dann diese dann doch sehr irgendwie weiblichen Zeitungen, das ist sehr, sehr viel Schminkzeugs ist da drin und so, was ich immer überblättert habe. Und in einer der beiden Zeitungen, die hat die aufgemacht, ich weiß aber nicht, welche das war, sorry, weil ihr da seid ihr zu verwechselbar für, mit Christine Neubauer, die hat nämlich einen komplett neuen Look gewagt. Sie merkt langsam, läuft's nicht mehr so gut schauspielerisch. Das Vollvibe-Ding ist irgendwie so ein bisschen durch im Dirndl da durch die Fernsehfilme von ARD und ZDF zu hopsen oder mal irgendwie so einen wilden Häuptling aus Afrika kennenzulernen und dann in so wallenden Gewändern durch die Steppe zu laufen und am Ende dann wieder zurück nach Deutschland zu fahren und so. Also diese Filme, das irgendwann ist, hat sie einen neuen Look sich überlegt. Und zwar ist sie jetzt komplett blond. Sie ist komplett blond und sieht im Gesicht aus, dass man denkt, geht auch dezenter, sag ich mal, so ein kleines bisschen. Und das ganze Interview war so unfassbar leer. Das ist wirklich eine hohe Kunst gewesen, weil ich habe mich gefragt, wie das überhaupt möglich ist. So eine leere Scheiße zu reden die ganze Zeit.
Einige.
Ja, aber helfen die dann der Christine Neubauer, damit die weiß, was sie sagen muss, damit das so runtergeht? Das war völlig egal, ob du das Interview gelesen hast oder nicht. Du hast nichts erfahren über Christine Neubauer und das Einzige, was neu war, ist, dass sie jetzt blonde Haare hat. Das ist das Einzige.
Ja, aber das ist für diese Boulevardmagazine ist das ein riesiges Thema, weil die Haarfarbe gewechselt wird. Das ist nun mal.
Also und Tommy und seine neue Freundin, Name ist mir wieder entfallen. Er ist jetzt oft in Baden-Baden. Er ist gar nicht mehr so oft in Hollywood. Er ist oder in Malibu. Er ist oft in Baden-Baden, weil seine neue Freundin da lebt. Und dann haben sich
aber abschießen lassen. Kann man das denn von Hollywood zurück nach Baden-Baden? Ist das nicht? Also wie? Das muss man sich auch schönreden, oder?
Ja, da musst du wirklich einfach keinen Bock mehr haben auf die sozialen Zusammenhänge in Malibu. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und dann lässt er sich da abschießen im Europapark Rust. Da ist irgendwie so eine Hoteleröffnung im Europapark gewesen. Und Tommy war da eingeladen mit irgendwie, keine Ahnung, Marc Terenzi und Menderes zusammen und so. Und lässt sich dann da abschießen. Was ist denn mit Tommy los, ey? Der soll mal aufhören damit.
Tommy macht auch Werbung für Hörgeräte. Bei mir ist ein Hörgeräteakustiker und vorne ist ein Bild von Tommy und sagt, hören Sie noch gut und guckt so. Also Tommy ist umtriebig noch und das ist die Hauptsache. So, ganz kurz mal zu Jonathan Franzen. Wir haben von über Handys geredet.
Hast du es jetzt gefunden? Habe ich jetzt genug interessante Sachen geredet, bei denen du weghören konntest, um währenddessen
Jonathan Franzen, der das tolles Buch, Die Korrekturen, kann ich jedem nur empfehlen. Und Freiheit, beides super Bücher von ihm. Kapitalismus im Hyperdrive heißt das Essay über Sherry Turkle. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Allein unter 100 Freunden. Und dann schreibt er über das Buch, der bewegendste und bezeichnendste Abschnitt des Buches betrifft den Niedergang der Gespräche in der eigenen Familie. Turkles junge Gesprächspartner zufolge funktioniert das der Teufelskreis so. Eltern geben ihren Kindern Mobiltelefone. Den Kindern gelingt es nicht, die Aufmerksamkeit der auf die eigenen Mobiltelefone fixierten Eltern auf sich zu lenken. Also suchen die Kinder ebenfalls Zuflucht bei ihren Geräten. Das wiederum nehmen die Eltern als Vorwand, die eigenen Mobiltelefone so oft hervorzuholen, wie sie wollen. Turkle nimmt hier die Eltern in die Pflicht. Die am ehesten realistischen Weg, diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist der, dass Eltern ihre Verantwortung als Vorbild wahrnehmen. Sie räumt ein, dass das schwierig sein kann, dass Eltern Angst haben, technologisch hinter ihre Kinder zurückzufallen, dass es Geduld und Übung braucht, sich mit kleinen Kindern zu unterhalten, dass es einfacher ist, ehrliche Liebe durch viele Handyschnappschüsse zu demonstrieren, die man auf Facebook postet. Aber anders als in Verloren unter 100 Freunden, wo Turkle sich blablabla. Na, du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist auf alle Fälle, anscheinend habe ich das Buch noch nicht gelesen, aber das bringt es alles meiner Meinung nach auf den Punkt. Die Bildung von Vertrauen und Selbstwertgefühl, die Fähigkeit zur Empathie, Freundschaft und Intimität, das alles lernst du nicht durchs Handy. Ja, wollte ich noch kurz loswerden, ist eigentlich immer noch ein wichtiges Thema.
Ja, du hast so recht.
Ich würde jetzt gerne noch mal absetzen und ich muss auch noch mal, Jan, ich glaube, wir verlieren zu langsam und darüber würde ich nämlich auch gleich noch mit dir reden. Zu fängt an mit Trendsportarten und da müssen wir sie mal gleich ins Verhör nehmen. Das ist mir wirklich, ich kann das gar nicht glauben, was ich da vorhin gehört habe im Vorgespräch. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Hallo ja. Sue, bist du gerade da?
Ja, ich bin da.
Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Wir würden jetzt erstmal ganz kurz. Ja, dir ist da echt was passiert, was ich allerdings auch äußerst merkwürdig finde. Und ich frage mich noch, bist du eigentlich einer von uns noch? Aber das werden wir gleich nach der Pause mit dir besprechen. Jetzt kommt noch ein Mega-Song von Vampire Weekend. Die haben eine neue Platte gemacht. Was packe ich denn auf die Liste? Da sind so viele gute Lieder drauf, auf der neuen Platte von Vampire Weekend. Ich würde jetzt einfach mal Warte, ich nehme jetzt einfach mal Harmony Hall. Genau, guter Song, Harmony Hall von der neuen Vampire Weekend, sowieso eine gute Band, schöne Sommerplatte haben die gemacht. Hast du auch noch was zu, oder Jan?
Nee, ich möchte nichts mehr, jetzt, wir hören uns gleich wieder und dann nehmen wir Masu ins Gebet, das wird wirklich mal Zeit, finde ich auch.
Ja, ich auch.
Ich weiß sehr genau, niemals etwas Gesetzwidriges angeboten oder gemacht zu haben und ich werde daher auch alle rechtlichen Schritte unternehmen, sowohl mit medienrechtlichen als auch strafrechtlichen Anzeigen. Und wir haben einige Indizien auch, was mögliche Mittäter betrifft, um die gegen mich erhobenen Vorwürfe mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu entkräften und gleichzeitig diejenigen, die mit wirklich kriminellen Machenschaften gegen mich vorgegangen sind, zu überführen. Und ich frage mich, wer diese Netzwerke sind und welche Rolle auch der Herr Böhmermann in diesem Zusammenhang spielt.
Ja, man muss das direkt weitergeben. Wenn der Herr Böhmermann eine Rolle spielt, welche Rolle spielt dann der Herr Schulz? Ich dachte es jetzt mal, ohne meine Anwälte vorher konsultiert zu haben. Alles, was man mir vorwirft, hat Olli gesagt, dass ich machen soll. Olli hat gesagt, ich soll das machen. Olli hat mir
gesagt,
eine Mutprobe.
Das war die Geschichte damals, ich hatte Finn gerade kennengelernt, der hatte so neue Sachen zum Aufnehmen, so kleine Bluetooth-Kamera und so ist das alles losgegangen, die ganze Geschichte. Jan, ich kann dir nur eine Sache sagen, ich könnte anbieten, Strache und du in der Ritze, da ist gerade ein Spot frei geworden zum Boxen abends, da sind gerade zwei Rapper abgesprungen, dass ihr euch da trefft, ohne warm machen vorher, direkt einfach aufs Maul, 3 Runden, 90 Sekunden.
Ja.
So weit reichen meine Kontakte noch. Auf alle Fälle, ich bin auch gespannt, wie weit der Herr Böhmermann, der uns ja auch im Unklaren lässt, wie weit der seine Finger da im Spiel hat. Aber wahrscheinlich wird Strache uns das in ein paar Wochen auch noch sagen.
Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin sehr gespannt. Willkommen beim Milchreis und Bier. Oh, und ich habe gerade einen fetten Milchreisbrocken hier an den Popschutz rangesabbert. Das tut mir, also hat keiner gesehen. Aber ich habe mir gerade noch schön Milchreis gemacht. Es war nämlich noch ein bisschen was im Topf. Ich habe nur die Hälfte
gegessen.
Eine
doppelte Portion heute, nochmal extra Schlag.
Ich habe mir einen schönen Nachschlag geholt. Olli,
das
wir müssen über
aber
das...
Aber ich sag dir eins, ja, wir müssen aber eine Sache sagen. Dann kriegst du nämlich das ist nämlich Bier und Milchreis. Das ist ein Wampen. Das ist ein Wampengarant, ne? Du kriegst eine Wampe. Richtig schöne Wampe kriegst du. Wirklich, du wirst Wampen, Janni. Und ich bin, ey, weißt du, wie hart das gerade für mich ist, mein Idealgewicht zu halten? Also, mein Problem ist wirklich, dass ich mit 45 immer...
Was ist denn dein Idealgewicht, Alter? Was ist denn dein Idealgewicht?
So unter 100 Kilo. Auf alle ist wirklich ideal, unter 100 Kilo, das ist für dich super. Eine Person, die überhaupt kein Problem mit ihrem Idealgewicht hat, weil sie sich immer mit neuen Trendsportarten und über Wasser hält, ist unsere liebe Sue Hulder, die jetzt gerade zugeschaltet ist. Sue.
Hallo.
Bist du da?
Ja.
Sue, wie geht's dir?
Ganz gut. Also, aber ich bin 2 Kilo über Idealgewicht, muss ich sagen.
Über 100?
Ja, aber das
über 100. Ich wiege 102. Ich ärgere mich so krass.
Ja, aber auch das wird bald vorbeigehen, weil du hast mir erzählt, du machst jetzt wirklich, wie heißt das, Stand-up-Paddleboarding.
Ich habe es einmal ausprobiert. Ja, ich weiß.
Aber ganz ehrlich, das muss man doch noch nicht mal ausprobieren, um zu wissen, dass das scheiße ist.
Ja,
alleine, wie diese Typen gebeugt und diese Männer und Frauen gebeugt auf diesem Board stehen und dann so paddeln und auch so unentspannt, da sieht keiner cool drauf aus.
Das ist eigentlich scheiße.
Segway des Wassers.
Das ist richtig kacke. Also ich habe mich auch genauso angestellt. Ich bin auch gestürzt. Erst aufs Board und dann ins Wasser. Ich war wirklich die Lachnummer
der Krummlanke. Kommt man dann wieder rauf?
Ja, das geht. Aufs Aber Board? Auch, also nicht würdig. Sieht schon scheiße
aus. Mit so einem Kran.
Muss ich so
Kran
raufrollen und dann erst so mit einem Bein und dann unter Seufzen und Stöhnen.
Ja, aber warum schwimmt man nicht einfach? Da ist viel besser für den Muskelaufbau und sieht viel sportlicher aus, als sich auf so ein Board zu stellen. Was hast du angehabt auf dem Board? Bist du in High Heels auf dem Ding gewesen? Unten ohne und High Heels.
Und High Heels.
Komplett unten ohne.
Nein, ich habe einen total coolen Bikini. Ich habe einen grünen Bikini.
Amerika-Bikini? Cool.
Und ich hatte eine Sonnenbrille auf. Und dann bin ich gestürzt und kam die Sonnenbrille weg. Also es war wirklich
Raven, echt, gewesen. War wirklich Raven auf dem Boden.
Ja.
Und das war an der Krummlanke. Das ist ein Badesee in Berlin.
Ja, wo das ist eigentlich den Jugendlichen vorbehalten. Aber ich bin mit einer Freundin da gewesen und die hatte eben so ein Ding. Und dann wollte ich das ausprobieren. Und meine Tochter ist easy draufgelatscht und da hat das total gut gemacht. Aber ich habe einen tieferen Schwerpunkt als sie. Und bei mir sah das wirklich aus, als würde ich aufs Board scheißen.
Durch die Geburt.
Vielleicht machen das ja einige aus Versehen wirklich. Das ist so eine verkrampfte Haltung, dass da vielleicht wirklich einige sich in die Badehose kacken, wenn sie auf diesem Ding rumpaddeln. Weil das sieht einfach so aus wie damals. Kennt ihr noch, in den 80er Jahren, wenn ich mit meinen Eltern nach Spanien oder so gefahren bin, nach Italien, auf den Raststätten, da gab es Klos, wo man sich nicht hinsetzen konnte, sondern nur so Stangen, wo man so halb im Stehen geschissen hat. Kennt ihr das noch? Und das ist dann in so eine Rinne gefallen. Das waren noch keine richtigen Klos.
Wieso noch? Das ist doch immer noch so.
Das ist doch immer noch so in Italien, in Spanien und Frankreich. Ja.
Diese Toiletten, wo du einfach dich so halb hinstellst eigentlich. Und genau diese Körperhaltung hast du auf diesen Paddleboards halt auch,
finde ich. Ja, das ist richtig. Also ich kann allen davon abraten.
Was ist das? Warum hat man das überhaupt erfunden? Was soll denn das eigentlich?
Weil man braun wird dabei, oder?
Nein, ich glaube, das ist auch. Es gibt Leute, die machen da Yoga drauf. Also es soll so ein erhabenes Gefühl, du schwebst übers Wasser, wenn du dann stehst, glaube ich.
Ich habe diese Woche in Berlin, kein Scheiß, einen Elektroroller gesehen, auf den ein Stepper montiert war. Wo einer drauf stand, der elektrisch gefahren ist, und beim elektrisch Fahren hatte der Stepper einen Stepper bedient. Der Stepper war nicht gekoppelt an den Antrieb von diesem Roller, sondern der fuhr elektrisch. Den konnte der mit so einem, wie so einem ganz normalen Gasgriff, konnte der den schneller machen. Und da drauf
hat er. Das war Flake von Rammstein, der hat auch so ein Laufband die ganze Zeit beim Keyboard spielen, damit er sich bewegen kann.
Ja. Nein, da ist jemand durch die Stadt gefahren mit einem Elektroroller, auf dem ein Stepper drauf war. Das war aber ein Gerät, was er sich nicht gebaut hat. Ja, genau. Und oben drauf noch ein Stand-Up-Pedalboard. Ey, mega peinlich, ey.
Und ganz oben noch so ein Butterfly für die Schultern, so ein Gerät, so aus dem Sportstudio. Ja, kannst du bald alles machen. So, was ist denn die nächste Sportart, die du jetzt anstrebst, wenn das nicht das Richtige für dich war?
Also, auf dem Tempelhofer Feld sieht man ja oft die neuesten Trendsportarten. Vielleicht mache ich mal sowas mit so, wie heißt denn das, wenn man so Skateboard und dann oben hast du noch so einen Fallschirm und dann fliegst du so durch die Luft. Ich weiß gar nicht, wie das heißt.
Kennt ihr diese Dinger, wo du nur auf Rollen stehst, wie so ein Skateboard, wo du aber auch mit Elektroantrieb, wo du nur drauf stehst und das rollt dich so von einem, also du musst einfach nur dein Gleichgewicht halten und mit den Füßen lenken.
Da in der gibt Mitte es auch ist sowas. So eine Rolle dann? Eine Rolle?
Zwei Rollen. Und dann gibt es natürlich, also ich habe ja eine Sache, also ich kenne eine Freundin von mir, hat gerade das Segway ausprobiert und sie fand es auch immer scheiße, sie meint aber, dass das einfach mega Spaß macht. Ich habe noch nie auf so einem Gerät gestanden und ich glaube auch deswegen, weil ich dann denken würde, irgendwann ist ja eigentlich geiler als laufen und mich dem auch noch anschließen würde. Und ich glaube, deswegen bin ich da einfach, ich habe einfach Angst davor, dass ich es gut finde. Das ist vielleicht,
aber das ist ehrlich, ich bin ein riesen Segway-Fan und ich war kurz davor, öfter schon mal, mir einen zuzulegen, hab's aber nicht gemacht, weil es zu groß ist. Es ist arschteuer und ein bisschen zu groß. Aber es gibt ja mittlerweile diese kleineren Dinger ohne diese Stange, die funktionieren eigentlich genauso. Ich weiß aber nicht genau, also der soziale Druck in meinem Umfeld wird zu groß sein. Ich werde gemobbt werden, ich weiß das schon.
Dann nimm Liegefahrrad.
Ja. Da musst du aber auch ein Segway... Ein Segway mit Espresso-Maschine eingebaut oder noch irgendein Schnickschnack, damit du auch wirklich zeigst, also du darfst nicht nur ein normales Segway, das muss schon ein Böhmi-Segway sein, damit alle wissen, das gehört, Herr Böhmermann ist gerade hier.
Mit so einem Anwalt in der Achse, so ein Anwalt.
So ein knallgelbes Segway und dann wissen alle vor der McDonald's-Filiale, Böhmi ist gerade wieder drin, holt sich eine Cola und einen Big Mac. Ja, ist also, dass du so ein Trademark in Berlin kriegst, irgendwie so ein Segway. Was gibt's denn sonst gerade? Was ist in diesem Sommer noch wahnsinnig angesagt?
Also im Moment, ich wollte euch fragen, was ist mit Bundesjugendspielen? Habt ihr das früher gemacht? Was war eure Disziplin?
Also ich war schlecht in Laufen und im Weitsprung. Ich war unglaublich gut, weil ich so einen langen Arm habe. In Weitwurf, da war ich fast der Beste in meinem Jahrgang. Wirklich, ich konnte diese 80 Gramm oder 200 Gramm Kugel irgendwie 80 Meter weit werfen. Ich habe wirklich unglaublich weit geworfen. Das war aber das,
ist das heute? Kannst du das nicht mehr heute? Bist du nicht mehr so ein guter Werfer heute?
Ich glaube nicht mehr so gut wie damals. Ich glaube, also vor allem, ich habe ein paar Mal geworfen, so Steine hier so ditschen lassen und da habe ich mir gleich die Schulter ausgekugelt. Ich glaube, der Körper will das einfach nicht mehr.
Es müsste analog zu Bundesjugendspielen so ältere Erwachsenenspiele geben. Also einfach, aber wo man sich in den gleichen Umständen trifft wie früher bei den Bundesjugendspielen, ja, auf so einem isseligen Sportplatz.
Das könntet ihr mal machen. Deutsches Sportabzeichen.
Oh Gott, nee. Da kommt dann wieder, wird ein Fest mit Ballons organisiert und mit Glücksrad und so. Ja, dann gibt es ganz viele Leute, die zugucken. Weißt du noch, wie wir die Liegestütze gemacht haben bei der 100. Ausgabe auf der Bühne?
Oh Gott,
das war so unangenehm, Alter.
Das ist unangenehm. Das war auch in meinem alkoholischen Rausch, habe ich das, glaube ich, vorgeschlagen, habe mich gleich dafür auch geschämt.
Scheiß Idee, Alter.
Wie so Männlichkeitsrituale. Ist momentan, ist nicht so angesagt.
Also keine Bundesaltenspiele.
Warst du denn eigentlich mal wieder in einem Club oder sowas? Hast du mal wieder was zu berichten außer Partyscene? Das haben wir ewig nicht mehr hier in der Sendung besprochen.
Ja, ich wollte eigentlich nach Passau. Ich muss mal wieder los, ne? Ich muss mal wieder Hopping
Ich finde, nächste Woche machen wir die große Kolumnensendung. Wir machen Tiere, die es geschafft haben, die großen fünf und Partyhopping. Wir hauen mal wieder alles raus.
Wir dürfen das nicht vergessen. Nicht immer Sachen versprechen, die wir nicht einhalten können.
Ja, wir versprechen das, halten es dann nicht ein, machen es dann aber doch ein bisschen später und dann freuen sich alle noch mehr, weil alle schon gedacht haben, sie wurden enttäuscht und dann werden sie erst richtig belohnt. Zuckerbrot und Peitsche, das ist das Motto unserer Sendung. Milchreis und Bier, hier fest und flauschig. Ich habe ansonsten heute auch gar nicht mehr so groß was zu erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe noch zwei Sachen auf dem Zettel, die ich ganz kurz eben sagen möchte. Weil wir das nur angerissen haben, aber das eigentlich das größte Ereignis diese Woche war. Und ich habe mich da mittlerweile eingelesen. Du hast vorhin gesagt, Mensch, tut dir auch leid für Andrea Nahles. Es geht natürlich um das Ende der SPD-Führung.
Menschlich tut es mir um Leute. Ja,
ich habe eine tolle Geschichte gelesen dazu. Andrea Nahles ist zurückgetreten. Kurt Kister hat geschrieben, die Seele wurde verletzt. Auch eine Sache, die, glaube ich, niemand geschrieben hat bei Gerhard Schröder oder bei Per Steinbrück oder bei Sigmar Gabriel. Aber bei Andrea Nahles schreibt sich das ganz gut. Ich glaube, das ist ein Gedanke, den habe ich aus dem sehr guten Artikel von Margarete Stokowski, die gefragt hat, wann tritt eigentlich Olaf Scholz zurück? Das war auch meine zweite Frage. Oder warum ist der eigentlich noch da? Eine schöne Geschichte, eine Randgeschichte aus der Bild-Zeitung von Andrea Nahles, von ihrem Rücktritt. Und zwar, ich lese mal kurz den Absatz vor, ist aus der Bild-Zeitung, wer das geschrieben hat, weiß ich nicht. Als Nahles nach ihrem Rücktritt als SPD-Chefin um 10.46 Uhr die Parteizentrale durch die gläserne Drehtür verlassen will, wendete sich Sicherheitsfrau Farsane an sie, umarmte sie. Sie ist kleiner als Nahles, ging auf die Zehenspitzen, drückte ihre Hände mit den grün-rot lackierten Fingernägeln auf Nahles Rücken. Farsane, angestellt bei einem Dienstleister der SPD zu Bild. Ich wollte mich unbedingt noch bedanken bei ihr. Ich und meine Kollegen haben Frau Nahles wirklich viel zu verdanken. Uns hat sie geholfen, sie hat uns den Mindestlohn beschert. Also Andrea Nahles geht, sie hat den Mindestlohn zumindest mit zu verantworten gehabt und hat das durchgedrückt in der Koalition. Und eine Sicherheitsfrau, die jetzt wegen ihr besser bezahlt die SPD-Zentrale bewachen darf, bedankt sich bei ihr. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, da ist da eine sozialdemokratische Partei, der die kleinen Menschen wichtig sind. Warum zahlen die ihrem Sicherheitspersonal nicht den Mindestlohn, wenn die da schon auf die SPD-Parteizentrale aufpassen. Muss dann erst Andrea Nahles kommen und die Bedingungen in ganz Deutschland verändern, damit die SPD ihre Leute gut bezahlt? Oder was ist da die Idee dahinter? Und das hat mich dann so aufgeregt, dass mir das schon wieder scheißegal war, dass sie dankbar war für den Mindestlohn. Das gibt's doch gar nicht. Die SPD kann doch bestimmen, wie Leute bezahlt werden. Auch wenn Dienstleister angestellt ist, kann man doch sagen, die Leute sollen besser bezahlt werden als Mindestlohn. Wir sind die SPD.
Ich glaube, in diesem Moment war es aber eher so eine menschliche Geste, warum sie die umarmt hat, weil sie einfach vielleicht auch Mitleid hatte oder so.
Nee, sie sagte wegen des Mindestlohns, aber warum bekommen denn Sicherheitsleute im Willy-Brandt-Haus, die da aufpassen, nicht den Mindestlohn? Warum müssen die sich denn bei Andrea Nahles dafür bedanken, weil sie den Mindestlohn eingeführt haben? Verstehe ich überhaupt nicht.
Weil die Security-Leute im SPD-Haus dafür andere Features, die haben Zugänge nach unten zum alten Sexzimmer von Helmut Schmidt oder sowas. Vielleicht werden die anders entlohnt. Wer weiß es? Keine Ahnung. Ja, wenn es die Kötter-Security ist, die würden sich auch mit was anderem zufrieden geben. Ja, schwierig gerade alles. SPD.
So, ich möchte ganz kurz. Ich habe erst gedacht, habe ich auch schon getwittert. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Weißt du, man guckt ja immer so auf die SPD mit so einem komischen, gebrochenen Herzen, so ein bisschen bin ich immer enttäuscht, wie wenn der Spiegel Scheiße baut, weil man denkt, das sind halt so Säulen der Vergangenheit, irgendwie, an denen konnte man sich doch immer orientieren, das war doch immer irgendwie so ein bisschen was Verlässliches, und jetzt verkacken die es halt total. Ich frage mich halt, warum die nicht in der Lage sind, seit Jahren mal irgendwie die Ohren auf die Gleise zu legen, um mal zu gucken, aus welcher Richtung der Zug kommt. Immer dieses komische Rumgestocher in irgendwelchen merkwürdigen Floskeln, das interessiert doch absolut niemanden mehr, will ich mich gar nicht mehr zu äußern, ich möchte einfach nur die Karte aus dem Willy-Brandt-Haus-Bistro vorlesen, weil das finde ich eigentlich bezeichnend und finde ich eigentlich ganz interessant, um mal so die Stimmung, habe ich extra raus, pass auf. Im Willy Brandt-Haus, der Parteizentrale der SPD, gibt es ein Bistro, das heißt Willis Bistro. Und zum Beispiel am Dienstag gab es in Willis Bistro, Dienstag war der 4. Juni, folgendes Essen. Ich lese mal nur die Karte vor. Lunch, Schlemmerbuffet, das isst man im Willy Brandt-Haus. Ungarisches Gulaschsüppchen, Minestrone, Schupfnudelfahne, Tortellini mit Käsesoße, Bratwurst auf Sauerkraut, Kasslersteak, Hähnchenbrust mit Tomatenpesto, gebratenes Kapsee-Hechtfilet, Gemüseauswahl, Kartoffeln,
Reis, alles Brotkorb. Alles am einen Tag gleichzeitig?
Pass auf, alles oder? Frisches Obst, Milchreispudding, Mandarinen-Mascarpone-Creme, Schokoladencreme, Vanillesoße, Peperoni-Käsesalat, Buffet, Dressings, Wellnesswasser, das aus der örtlichen Wellness-Therme, das weißt du, da am Tempodrom, da fahren die morgens hin und zapfen das Wasser ab, das alte Wellnesswasser, füllen das in Flaschen ab und verkaufen das im Willy-Brandt-Haus. Und jetzt pass auf, was da drunter steht, diese zwei Zeilen haben mich wirklich an die Sozialdemokratie wieder glauben lassen, so viel sie mögen für 8 Euro pro Person. Das gibt's doch und gar nicht.
Dann muss man sich aber auch nicht wundern, warum die kein Geld mehr für die Security haben, wenn die so derbe auffahren kulinarisch.
Das ist weniger als der Mindestlohn. Du kannst quasi 1 Stunde arbeiten bei Kötter Security und kannst danach für 8 Euro so viel du willst im Willy Brandt Bistro essen und hast immer noch 50 Cent, was Mindestlohn ist, aber 8,50 Euro, hast immer noch 50 Cent über auf der Tasche. Du, nur 1 Stunde arbeiten, satt. Und ist da nicht letztlich der Kern der Sozialdemokratie? Weißt du, warum in die Ferne schweifen? Warum fucking schwarze Null? Warum irgendwelche komischen neoliberalen Quatschideen hinterherlaufen? Der Kern der Sozialdemokratie unten im Willis Bistro, so viel sie mögen, für 8 Euro pro Person. Da kann jeder hinkommen. Da brauchst du keinen Bon. Für 8 Euro.
Lass uns doch mal Bratwurst. Wollen wir nicht mal uns den Bauch da vollschlagen und eine Sendung machen? Einfach in der Kantine?
Ich weiß nicht, wie ist das denn bei Spotify? Beim ZDF dürfte ich das, glaube ich, nicht machen, weil immer irgendeine Landtagswahl ist. Kennst du die Regel beim ZDF? Ach, weißt du sogar noch? Nö. Als wir Schulz und Böhmermann moderiert haben, wo wir eine Sendung später ausstrahlen mussten, weil es im ZDF die Regel gibt, in Unterhaltungssendungen keine politischen Gäste 6 Wochen vor der Wahl. Und es zählt aber jede Wahl. Europawahl, Landtagswahl, also immer irgendwelche Wahl. Das ist eine ganz strenge Regel im Sender. Ich weiß auch nicht warum, aber die ist sehr streng. Bei Spotify haben wir die Regel natürlich nicht. Wir könnten mal ins Willy Brandt Haus. Ich weiß aber nicht, ob die Stimmung nicht zu schlecht ist.
Wir können ja in allen großen Volksparteien in der Kantine mal eine Sendung machen unter Essen. Wäre eine Möglichkeit, auch nur so eine Schnapsidee, vielleicht machen wir es auch nie. Aber es wäre machbar.
Ey, aber also alle großen Volksparteien würde ich dann schon überlegen, aber dann hast du da irgendwelche komischen Parteijugendlichen, die dir dann aufgedrängt werden als Gesprächspartner und so. Musst du dann mit Diana Kinnert und Kevin Kühnert.
Und die dann ihre Agenda bei uns über unseren Podcast, über Sendung. Nee.
Wir wollen bloß günstig essen.
Wir wollen günstig essen und wollen uns einmal durch die Karte fressen. Genau, das ist alles, was wir machen wollen. Aber vielleicht kriegen wir das ja hin, wenn wir uns
aber kann da denn jeder hingehen? Ich meine, wenn das Berlin jetzt weiß das ja Berlin, für 8 Euro kriegst du das alles. Ungarisches Gulaschstäbchen, Minestrone, Schupfen, Tortellini, Bratwurst auf Sauerkraut. Das ist alles für 8 Euro.
Vielleicht
das
kann man sich ja so ein paar, vielleicht kann man über die Kantine ein paar Wähler zurückkriegen. Keine Ahnung.
Wenn jeder, essen, der sich da mal den Bauch vollschlägt, hinterher ganz feste verspricht, du kannst günstig essen, aber du musst die SPD wählen, dann geht's, glaube ich, bergauf. Kann ich mir schon vorstellen.
Kumpel von mir hat ganz einfach gesagt, es gibt kaum noch Arbeiterbetriebe, deswegen hat die SPD einfach keine Wähler mehr. Deswegen möchte ich euch noch eine kleine Dokumentation an dieser Stelle ans Herz legen. Und zwar, die heißt Hamburger Festmacher. Das ist eine zweiteilige Dokumentation aus den 60er Jahren vom NDR über einen Beruf, den es so nicht mehr gibt. Leute, die am Hafen arbeiten und eigentlich die ganze Zeit Boote festmachen und an den Schleppern arbeiten. Das ist ganz toll, das würdest du auch mögen. Hamburger Festmacher, Teil 1 und 2 aus den 60er Jahren. Und das war, glaube ich, auch die Wählerschaft der SPD. So, es ist nun mal so, wenn ich sowas sehe, diese Zeit, auch wenn ich mich mal an Opa erinnere und so, diese Welt, das ist halt das Problem, die Welt hat sich den Parteien nicht angeglichen und die Partei sich der Welt nicht. Und das ist nun mal ein ganz einfaches Ding. Und wenn man sich so eine Dokus anguckt, dann sieht man auch mal, warum so eine Partei wie die SPD vielleicht natürlich auch durch viel Unvermögen, wollen wir gar nicht drum herum reden, aber auch, weil die Welt sich geändert hat und die Parteien und die Politiker, was man gerade alles sieht, irgendwie nicht hinterherkommen. Vielleicht kommen auch die Menschen generell nicht alle hinterher.
Nee, aber ist das nicht der Job von Politik, das fand ich ein sehr schönes Stück aus einem langen Artikel von Harald Staun in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom letzten Sonntag über dieses Rezo-Ding. Ist das nicht der Job von Politikern, die Ohren an die Gleise zu legen und zu gucken, wie die Welt tickt und das dann eben quasi politisch zu nutzen? Ist das nicht der Job von Politikern? Diese klassischen SPD-Biografien, die findest du natürlich nicht mehr, die gibt's nicht mehr, die klassischen Arbeiter, zumindest nicht in dem Milieu, aus dem wir kommen. Weißt du, wir sind so die letzte Generation, die das mitbekommen hat. Euch soll's mal besser gehen, aber die klassischen SPD-Aufstiegsbiografien haben heute alle Migrationshintergrund. Da arbeitet man immer noch auf den fetten Mercedes hin, da geht's den Statussymbole wichtig, da ist harte Arbeit angesagt. Das ist ganz klassisches SPD-Milieu, aber da holst du natürlich niemanden ab mit Manu Schwesig, holt niemanden quasi aus einer Hamburger Vorstadt ab, dessen Eltern quasi beide aus der Türkei kommen oder aus Nordafrika oder sowas, der aber eine ganz klassische SPD-Wählerschaft wäre eigentlich. Und Olaf Scholz und Thorsten Schäfer-Gümbel auch nicht natürlich. Weißt du, wie willst du eine Partei, wo keine Menschen mit Migrationshintergrund in irgendwelchen wichtigen Positionen sitzen, Leute einfangen quasi, die eigentlich zu deiner Stammwählerschaft gehören könnten? Das funktioniert so nicht. Und das finde ich... Ja. Weißt du, das große Highlight bei uns war, wenn du einen Mercedes hattest, dann warst du der King. Das war wirklich die Generation meiner Eltern, da war das total wichtig. So, und wo ist das heute so? Wo ist das heute so? Genau. Es ist nicht mehr in der Welt, in der wir uns aufhalten oder in der so die gemeine Kartoffel sich rausgearbeitet hat, sondern quasi die Einwanderergeneration. zweite, dritte Generation, ja. Einwanderer, die in den Blocks leben, quasi in den vor 30 Jahren, die jungen Deutschen, die von Mercedes geträumt haben, oder die jungen Kartoffeldeutschen, die von Mercedes geträumt haben, gelebt haben. Das ist einfach nur andere Leute eigentlich.
Ich habe noch nie von Mercedes geträumt. Hast du schon von Mercedes geträumt?
Nee, ich habe mal überlegt, weißt du was, ich habe überlegt, wenn eines Tages alle raus sind, alle kleinen privaten Nervensägen aus meinem Zugriffsumfeld heraus sind, dann hole ich mir ein Auto, wo ich nur Gas geben kann, also theoretisch, aber ich fahre einfach immer nur 110, um alle zu ärgern. Und kein Benziner, so einen fetten, mega, giga BMW, Mercedes Power Elektro Brennstoffzelle, was dann da gibt, so ein Sportwagen. Oder sowas.
Ja, und ich hole mir so ein Segway als Benziner, habe ich mir überlegt. Dass du immer unten ziehen musst.
Genau.
Ich baue mir selber ein Segway zusammen mit so einem Außenborder für so ein Boot und muss dann immer, dass ich so richtig, also richtig laut
Amphibien-Segway.
Bin.
Amphibien-Segway.
Die Sendung geht Musik im Hintergrund langsam eintrudeln. Hörst du sie auch, Jan?
Ja, höre ich auch. Ich wollte jetzt eigentlich noch die SPD kurz retten. Ich meine, ich würde es jetzt
hinbekommen. Mach das doch noch. Wir haben noch die Musik im Hintergrund. Sue ist dabei und hilft dir bestimmt auch. Sue, meinst du, die SPD ist noch, kann man noch retten? Bist du überhaupt noch da? Sue, hörst du uns noch zu?
Ich bin noch da.
Mhm. Bist du aus dem SPD? Kommst du auch aus dem SPD-Milieu? Also aus so einer Gegend? Wo kommst du denn her? So ein grünes Öko?
Rotlicht-Milieu.
Ach so, echt?
Aus meinem Elternhaus.
Wirklich?
Ganz krass.
Ja. Bessere Tochter oder was?
Ja, das wurde jetzt so nie gesagt.
Oh, da werden einige Hörer wieder schreiben, ich mag Sue irgendwie nicht. Das hätte man. Oh,
das trifft mich auch.
Na, wieso?
Naja, was soll ich sagen? Meine Eltern haben CDU gewählt. Ich kann ja nichts dafür.
Ja, stimmt. Kannst du.
Und wie war die Frage? Ob die SPD noch zu retten ist? Ich glaube, die brauchen ein bisschen Zeit jetzt. Da muss auch mal großflächig rasiert werden, glaube ich.
Wie beim HSV. SPD und HSV ist ein bisschen genau das gleiche Ding. Beim HSV wird auch großflächig flächig rasiert, hoffentlich.
Aber ey, ist das eigentlich überhaupt richtig, dass ich dir unterstelle, dass du auch aus so einer Gegend kommst, wo die Leute einfach früher nichts anderes wussten, als SPD zu wählen? Stimmt das nicht? Oder ich vermute, das war bei dir auch so.
Bei mir war das auch so, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber heute noch eine ganz andere Geschichte. Ich habe so eine Brottüte heute bekommen, mit einem Brot drin. Und dann meint ein Kumpel zu mir, das sind die Brottüten, die wir in der Schule nie hatten, weil wir nicht das Geld dafür hatten. Kennst du dich dran an dieses Statussymbol, dass die reichen Kinder früher so eine diese Brottüten hatten, die man sich kauft, aber bei uns war immer Alufolie angesagt oder so Klarsicht. Und ich fand immer, das waren die besseren Kinder, die damals schon diese Papier-Brottüten hatten. Oder hattest du auch eine Brottüte?
Nee, ich glaube,
also, wo das so eine, Schulbrot drin war.
Ich hatte, glaube ich, tatsächlich Frischhaltefolie war bei uns das Einwickelmaterial.
Bei uns auch.
Ich verstehe nicht, warum Leute Alufolie verwenden als Frischhaltefolieersatz. Das finde ich immer eine totale Verschwendung. Es gibt Leute, die packen ihre Essensreste in Alufolie ein. Das macht gar keinen Sinn, finde ich.
Macht eigentlich auch keinen Sinn. Aber mir war es entweder auch Frischhaltefolie oder Alu. Und dann gab es aber damals schon die organisierten Kinder. Das waren meistens diese Sportlerkinder, die auch schon im Trainingsanzug in die Schule kamen und die auch gerne mal zweimal die Woche nicht zum Unterricht kommen mussten, weil sie irgendwie zur Leichtathletik mussten. Diese, wo auch immer schon so ein Drama, das waren meistens diese Mädchen, die auch wunderschöne Haut und Haare hatten und bei denen auch irgendwie alles hingehauen hat und die dann, ja, ich muss morgen die Mathearbeit nicht mitschreiben, weil wir machen am Wochenende, wir sind irgendwie in Chemnitz, sind da mit dem Leichtathletikverein und dann, wo auch jede Verletzung wurde dann immer so am Arm, am Ellbogen, haben die gerne mal so einen Verband schon gehabt. Und ja,
so Tapes.
Oder
bei uns,
immer so
bei uns
Tapes,
war Fechten, genau. Bei uns war Fechten, wir hatten einige Leistungsfechter bei uns in der Stufe und die waren dann immer in Tauberbischofsheim, im Fechtcamp, weil da wurde dann gefochten und das fand ich auch immer so einen ganz weirden Sport. Und das war
in der Oberstufe in der 11. hatte ich auch einen Tennisspielersohn, wo der Vater auch irgendwie der Trainer gleichzeitig war, wo die ganze Familie nur orientiert war auf diesen Sohn. Das waren, und bei diesen Mädchen, die hatten immer gute Haut hier in Hamburg und hatten immer so blonde Haare, so eine leichte Sommerbräune, auch im Winter. Das waren auch immer die Mädchen, die keinen Bock auf einen hatten, die immer schon irgendwie auch mit 19 so einen festen Freund hatten und totales Drama.
Aber
und
so eben total. Nee, so ewig lange feste Freunde, die so mit 14 mit ihrem Typen zusammen waren und dann aber bis 19.
Der aber 10 Jahre älter zusammen war. Sie war 8. Klasse, er war schon 11., 12. Und ja. Und die Mutter war auch noch so eine ganz fresche und hat so einen kleinen Laden in Eppendorf gehabt hier, wo die dann auch schon so Kinder, und wo die dann so Kinder, wo sie so Kindersachen verkauft hat. So, ja, hier Hamburg-Kult oder so, gibt's ja in jeder Stadt dann irgendwie hier so kleine Mini-Sweater, wo dann irgendwie so ein Anker drauf ist und so. Und die dann all diesen Lifestyle eigentlich schon reingeboren wurden, in so eine glückliche glückliche Familie. Und die Eltern sind auch getrennt. Die Mutter hat auch einen 20 Jahre jüngeren Typen inzwischen und fährt mit dem SUV durch die Gegend. Sowas gab es auch damals und gibt es heute schon. Diese perfekte Scheiße.
Und hattet ihr es in eurem Jahrgang auch einen Typen, wo man immer wusste, das ist der Apothekersohn. Der hat schon zwei Jahrgänge übersprungen.
Entzüge. Nee, der hat schon zwei Entzüge gehabt.
Genau. Immer so blass, war ganz selten in der Schule und von dem hat man die krassesten Geschichten gehört. Immer so eine Mischung aus drogeninduzierter Psychoabsturz und hat letzte Woche wieder ein Auto geklaut und dann versuchte man immer so, meistens so vom örtlichen, keine Ahnung, Apotheker oder Kieferorthopäden oder sowas, also auch Junge aus besserem Haus, aber da hat man bevor das Handy überhaupt erfunden war, trotzdem ist hinbekommen, das Kind großflächig zu vernachlässigen. Und dann hast du es nie richtig eingefangen bekommen.
Weil die Eltern aber so viel Geld und so viel Business haben, dass sie das Kind auch wie jetzt mit dem Handy damals schon dicht geschissen haben. Oder auch gerne mal dann irgendwo, wenn Ferien war, ist das Kind dann nicht mit den Eltern, sondern in so eine Feriengruppe, damit die Eltern auch mal wieder Zeit für sich haben.
Ja, oder Timo ist jetzt im Internat, hieß es dann irgendwann, weißt du? Da hast du immer nur Ärger mitbekommen, immer Polizeieinsätze. Oder mal eine Hausparty, weil die Eltern, Stichwort wie bei Deichkind, die auf dem Tennisturnier waren. Echt bei mir zwei oder dreimal passiert in der Stufe. Eltern auf dem Tennisturnier und dann wird das Haus gestürmt und alles wird kaputt gemacht. Und nach der dritten Party reicht es dann. Und dann entschließen sich die Eltern, ihren 16-jährigen Timo jetzt nochmal aufs Internat zu schicken, nach Salem oder sowas. Und dann kommt er da zurück und wirkt irgendwie gebügelt und gestriegelt, aber man weiß irgendwie, so richtig heil ist das alles nicht.
Ja, und genau so ein Typ hat meine erste große Liebe mir ausgespannt, mit 14, 15. Die ging in meine Parallelklasse, hatte am gleichen Tag wie ich Geburtstag und wir sind ins Kino. Aber ich hatte einfach Schiss, dass was läuft. Sie wollte eigentlich, bestimmt, aber ich war einfach damals noch nicht bereit. Und dann ist sie mit so einem Assi aus zwei Stufen über mir, der dann auch irgendwie, die Eltern waren beide Mediziner, er hatte schon mal Drogenprobleme, aber er hatte auch so halblange Haare und so. Mit dem ist sie dann abgerauscht. Deswegen hasse ich die, ja, ach komm, es wird Zeit, diese Sendung zu beenden, wenn wir schon wieder mit so schwierigen Themen hier...
Ja, aber diese Phänotype aus der Schulzeit, das ist, wahrscheinlich wiederholt sich das alles. Ich habe heute, nur ganz kurz, ich habe vorhin reingeseppt durch den Kika und da war gerade irgendeine Spielshow, übrigens ein trauriges Schicksal, Kika-Spielshow-Moderator zu sein. Bestimmt nette Kollegen und sowas, ganz, ganz liebe Grüße und so. Aber ich weiß nicht, ob man das so richtig glücklich macht, wenn man zwar ganz oft erkannt wird, aber halt immer nur so von Siebenjährigen auf der Straße. Ob das nicht ein bisschen komisch ist?
Der Kultstar für die Kids aus zwischen 7 und 9. Immerhin.
Ja,
die Kids werden später, wenn die einen Podcast machen, sagen, kennst du noch hier den kultigen Moderator von Kika? Obwohl, nee.
Ja, aber Stefan Pinno, der damals hier Disney Club gemacht hat, den sehe ich jetzt immer im WDR-Fernsehen mit so einem komischen Daheim- und Unterwegs-Rucksack durch die Gegend laufen. Ab und zu blitzt sein komisches Oberarm-Tribal durch. Stefan aus dem Disney Club. Ja, guck mal, so lacht. Ja. Hast du auch schon mal gesehen, ne? Im WDR-Fernsehen. Ja. Dann guck ich, das ist der Stefan aus dem Disney Club. Ralf hat jetzt eine Yogaschule. Die einzige, die wirklich vernünftig abgeliefert ist, Antje vom ZDF, die ist eine ZDF-Kollegin. Ich glaube, die ist in Paris.
Die ist jetzt Walross beim NDR.
Nein, Antje ist die Einzige, die es aus dem Disney-Club rausgeschafft hat.
Ich kenne nur Antje vom NDR. Antje? Kenne ich nicht.
Ralf, Stefan und Antje vom Disney-Club. Später Tigerenten-Club.
Ja. War nicht mehr meine alles, Zeit. Habe ich schon VHS-Pornos gehabt, als du das geguckt hast.
Ah, okay. Liebe Leute, das war Fest und Flauschig für diese Woche. Wir haben ein paar kleine Tipps. Sag mal, wollen wir nicht eigentlich mal anfangen, jetzt wo wir wirklich wissen, dass wir bis mindestens 2022 noch Hand in Hand mit Spotify, dem besten Streaming-Anbieter. Nee, aber wollen wir nicht mal uns darum kümmern, dass wir mal so ein bisschen eine vernünftige Social-Media-Betreuung machen? Das kann doch nicht sein, dass es irgendwelche ehrenamtlichen Helfer hier aufschreiben, was wir für irgendwelche Sachen in der Sendung gesagt haben und dann Links bereitstellen oder Webseiten bauen. Ich finde das ganz schön.
Das ist eigentlich Sus-Job.
Ich muss doch schon Party machen.
Ich muss da schon Party machen. Nein, und Paddling auf dem Bodyboard.
Ja, wir machen eine schöne Social-Media-Strategie. Machen wir jetzt.
Nee, aber wollen wir nicht mal eine Social-Media-Strategie? Oh, das ist der erste Schritt in den Untergang. Aber es ist eher der Plan, dass das Podcast-Business in den nächsten 3 Jahren komplett kaputt ficken werden. Wir machen mal einen Social-Media-Plan. Das waren die legendären Worte, mit denen der Podcast sich sein eigenes Grab geschaufelt hat.
So, ich glaube, wir sagen jetzt mal Tschüss. Wir haben uns im Kopf und Kragen gequasselt, wie wir das so gerne machen. Wir wünschen euch allen eine schöne Woche, egal wo ihr gerade seid. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet. Vielen Dank auch für diese ganzen Nachrichten, diesen ganzen Feedback. Ich lese das alles, ich rede zu wenig in der Sendung drüber. Trotzdem, habt eine schöne Woche.
Und wenn ihr in der SPD seid, einfach Kopf hoch. Die nächste Wahl kommt bestimmt und es geht immer noch ein kleines bisschen weiter runter. Das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und ich wünsche mir doch mal ganz kurz einen Song, nur zum Schluss. Und zwar von Sarah Connor wünsche ich mir den Song Vincent. Ganz einfach. So. Und nur mal ganz kurz, Olli, dein Feedback.
Hast du wieder die ganzen Geilen? Ja.
Sarah Connor, was fällt dir denn dazu ein?
Die Schwester, die mit Bushido verheiratet ist.
Ah, okay. Mehr über Sarah Connor, ihr neues Album, der neue Ansatz, der neue Approach. Meine große Liebe aus Delmenhorst, meine Sarah Connor, früher aus dem Bremen-Vierland. Liebe Grüße, nächste Woche bei Fest und Flauschig, die große Sarah Connor-Spezialsendung. Versprochen, wir werden uns sicherlich daran halten. Nächste Woche.
Ja, und Sarah, bei Spotify. Meld dich mal, wir würden dich gerne einladen in die Sendung. Ich fand dich früher auch geil. Bis später. Tschüss.